Der Piëch wollte ein Auto haben, was so außergewöhnlich ist, dass Toyota ihn mit VW nicht übertrumpfen konnte. Das war, glaube ich, der Hintergrund. Jeder hat ja seinen Albtraum. Piëchs Albtraum damals war, dass jemand anders das bauen könnte. Vor allem, dass Toyota das bauen könnte. Wenn es Ferrari gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gestört. Aber wenn das Toyota gewesen wäre, dann wäre wirklich also furchtbar.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und heute lernen wir mal, wie man Autos für über 1 Million Euro verkauft. Mein Gast ist nämlich Dr. Thomas Pscher und der war Präsident von Bugatti und hat damit eine intensive Zeit erlebt, denn er ist dazugekommen, als die Probleme gerade Überhand genommen haben. Nichtsdestotrotz konnte er Ferdinand Piëchs Traum, ein Technikwunder auf die Räder zu stellen, am Ende doch noch in die Tat umsetzen. Aber er ist nicht nur ein begnadeter Manager, sondern auch ein sehr guter Rennfahrer und verwischt die Grenze zwischen Amateur und Profi. Da müssen wir auch drüber reden. Ich habe mich aber ganz besonders auf das Interview gefreut, weil es nicht zuletzt auch auf seine Initiative zurückzuführen ist, dass von meinem Traumwagen, dem McLaren F1, auch eine Rennversion gebaut wurde. Wie er Ron Dennis am Ende davon überzeugen konnte und warum er sich von etlichen Frauen im 1000 PS Bugatti hat durch die Gegend chauffieren lassen, das erfahrt ihr in diesem Interview. Viel Spaß jetzt mit Dr. Thomas Pscher. Wie ging das los mit Ihrer Rennerei? Sie kommen ja gar nicht aus irgendeinem Rennfahrerhaushalt.
Nein, ich komme aus keinem Rennfahrerhaushalt, aber ich komme aus einem Haushalt, bei dem mein Vater zumindest Freude an Autos hatte. Nicht so überragend Freude an Autos, aber Freude an Autos. Und ich hatte immer Freude an Autos.
Und Rennerei ging?
War im Grunde eine Folge dieser Freude an den Autos. Denn ich hatte schon mit meinem 18. Lebensjahr einen uralten Fassel Vega HK 500 gekauft. Das war 500 Mark, weiß ich noch genau. Und das wäre natürlich nicht besonders fahrtüchtig. Aber hab die wieder hingekriegt und dann irgendwann verkauft. Und dann habe ich das nächste, etwas bessere Fahrzeug erworben. Und so war das. Ich hatte also am Schluss eigentlich immer ausschließlich Rennwagen, alte Rennwagen. Weil erstmal waren das die pureren Formen. Die sahen ja, die 50er Jahre Rennwagen sahen ja wunderschön aus. Und es gab kaum einer, der sich dafür interessierte. Mein Vater war ganz besorgt, dass ich hier mein sparsames Geld da das zum Fenster rausschmeiße. Und dann hat ihm aber sein Zahnarzt gesagt, was dein Junge macht, ist sehr vernünftig. Da wurde es besser.
Okay, also der Zahnarzt war der Ausbilder.
Der Zahnarzt war, wie viele damals Zahnärzte, damals auch autoaffin. Der Zahnarzt von meinem Vater, der hatte zum Beispiel so einen Porsche RSK. Also okay. Ganz was Spezielles. Ja. Ne? Aber damals waren das natürlich auch schon höhere Beträge, aber das hielt sich immer noch so, ich sag mal, in einem Bereich von einem Porsche Neuwagen. Ja, sowas in der Richtung, nicht mehr.
Und das erste Mal richtig Rennstrecke?
Ja, ein hinteres Rennschweif, wenn man da diese Dinge hat, fährt man ja auch damit. Und wo kann man auf der Straße nicht mitfahren? Also gab es Ultramarinen. Ich habe, glaube ich, die historische Lizenznummer 70 in Deutschland gehabt.
Also ja. Schon ein bisschen länger dabei.
Schon länger. Nummer 70. So, und das war dann immer historisch, bis Maserati Anfang der 90er Jahre, ich hatte am Schluss mehr oder weniger Maseratis, ein neues Auto rausbrachte. Und ich wollte gerne dieses neue Auto, das war die Bacchetta, so ein, ich sag mal, sah rennmäßig aus, war es aber nicht, war nur eine.
Oh, das hatte doch Formel 1. Das war dieses.
Nein, ganz das war so ein Ding, gab es 15 Stück.
Genau, ja.
So Sonderserie.
Zum 77. Jubiläum von Maserati.
Ja, aber weiß gar nicht mehr, ob es Jubiläum war. Auf jeden Fall war das noch unter De Tomasos Ägide.
Okay.
92, 93. Und ich wollte ein Auto gerne kaufen. Ich war ja schon im Beruf. Und da sagten die, nee, da geht nicht. Weil wir bauen nur 15 Autos. Und die sollen da in der Markenpokal fahren. Und da habe ich gesagt, Markenpokal? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also, das wären also so 92 6 Rennen und 93, ich glaube, 8 Rennen waren geplant. Ja, habe ich gesagt, 6 Rennen. Andere, meine lieben Bachner, machen auch alle Ferien und machen meistens Kuren, weil sie schon übergewichtig sind. Ja. Also warum soll ich nicht 6 Wochenende können? Und habe ich gesagt, wie geht das denn? Und dann haben sie mir eine Liste geschickt. Und der erste auf der Liste war Carlo Facchetti. Den kannte ich nun aus Büchern, war ja Ferrari-Werksfahrer. Und da habe ich angerufen, der sprach nur Italienisch und ich sprach sehr schlecht Italienisch. Also auf jeden Fall war das Ergebnis, dass er mich empfing. Und zwar in Varano wollte er mich auch fahren sehen.
Oh, also ja, gleich unter den strengen...
Ja, ein wirklich strenger Vater. Also auf jeden Fall, ich kam dann also nach Varano und da sagte der zu mir, ja, Sie würden 4 Autos einsetzen und 2 bräuchte er absolute Starfahrer und dann gingen auch noch 2 Autos für solche Nichtskönner wie mich. Habe ich gesagt, ja, also ich kann auch nicht viel, ich fahre ein bisschen amateurmäßig mit, also mehr geht nicht. Gut, also guckte er so und sagte, es geht. Noch war also gut. Und dann war das in der Saison 92, 93, gab es die Startfahrer nicht, weil war auch Rezession, speziell in Italien. Also auf jeden Fall gab mal den einen oder anderen Gastfahrer von Maserati selbst. Aber ansonsten fuhren da nur Leute, die Amateurrennfahrer waren. Und der Beste war ein Profi, der hieß John Nielsen. Mhm. Ja. Und der wurde vom dänischen Maserati-Importeur eingesetzt. Und der war natürlich Lichtjahre besser als ich. Aber ich wurde 2-mal Zweiter in der Meisterschaft.
Tja.
Ich war also von den 4 Leuten, die bei Facetti fuhren, der Beste. Hatte nicht mit gerechnet und ich auch nicht. So. Und dann, als das zu Ende war, nach 2 Jahren, saß ich wieder ganz friedlich an meinem Schreibtisch, rief John Nielsen an und sagte, hör mal, Thomas, ich habe für nächstes Jahr keinen Werksvertrag mehr. Und wenn ich meine persönlichen Sponsoren verliere, dann sieht es echt schlecht aus für mich. Können wir nicht nächstes Jahr fahren? Gemeinsam, BPR-Serie. Ich sage, John, ich bin Banker. Ja. Ich bin ein ganz normaler Banker. Ich kann da nicht irgendwie auf höherem Niveau rennen fahren. Doch, sagt er, kannst du. Ich sage, geht doch nicht. Sagt er, kannst du. Na, also auf jeden Fall habe ich gesagt, aber ein 11er fahre ich nicht, weil 911 fuhr ich ungern. Ich habe den ein paar Mal auf der Rennstrecke gefahren. Das war mir, irgendwie war das für mich kein angenehmes Rennauto. Es war ein Spezialistenauto.
Aber weil es ein Spezialistenauto ist, weil das finde ich interessant. Das sagen jetzt entweder man ist total
heimisch. Genau, Spezialistenauto. War nichts für mich.
Also die Heckmotor? Also
naja, war nicht für mich. Also ich habe gesagt, wenn es ein Porsche geht, wunderbar, nehmen wir so einen 944 Turbo. Also das gab es dann als 968 Turbo, hieß das Teil dann. Mhm. Und der fuhr wirklich für mich wunderbar. Ja? Also es war ein perfektes Teil. Und damit haben wir ein Jahr trainiert und dann war auch klar, weil erstmal wurde das natürlich gegen die Lernkurve rauf. Und ich weiß noch, wir haben auch zwischendurch aus Trainingsgründen Nürburgring Langstreckenpokal gefahren. Und im Regen habe ich, glaube ich, einmal das Auto auf den Startplatz gestellt. Im Regen war ich immer besser wie im Trocknen. Frag mich warum, war immer besser im Regen.
Viel Gefühl fürs Auto.
Viel Gefühl fürs Auto. Also auf jeden Fall, im Regen war besser. So, und dann war gut und dann war klar, also das geht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn nächstes Jahr? Und dann habe ich gesagt, ich hatte schon mit Ron Dennis Anfang 93 über den F1 gesprochen, weil er mich einlud. Und habe ich gesagt, als Straßenauto finde ich das nicht spannend. Ja.
Tatsächlich?
Ja.
Also er wollte sie als Kunden gewinnen,
ja,
als Privatkunden.
Ne? Er hatte doch hier am Nürburgring riesen Einladungen gegeben und war ich auch eingeladen, bin ich auch hingegangen, weil ich meine, es war nur ein spezielles Auto. Ja. Und ich habe gesagt, also Straße, aber Rennwagen. Und dann in der Saison noch 93 bin ich ja mit John Nielsen, war das 93 oder 94? Wir sind mit Owen Jones in Le Mans gefahren, das war 94. 94 mit 968. Und vorher war ich noch bei Ron Dennis und habe ihm nochmal gesagt, ob das nicht möglich ist, dass wir dieses Auto da kriegen als GT, als Rennwagen.
Also das ist im Endeffekt von Ihnen ausgegangen?
Nein, von 2 Leuten ausgegangen. Also es gab 2 Leute, die es völlig unabhängig voneinander das Gleiche versucht haben. Ray Bellen,
Auch ein Privatier, ne?
Auch also, Privatier, der den GTC nachher hatte, Motorsport mit Michael Caine, der ja, auch 96 die Meisterschaft gewonnen hat.
Den Pharmaunternehmen oder sowas, ne?
Ja, machte Pharma, der machte so Anti-Nikotin-Sachen.
Ja, okay. Ja, ja.
Okay. So, der fuhr viel routinierter wie ich, kam da also jedenfalls in den Jahren, 95, 96 noch. Und der versuchte von seiner Seite aus, der war sehr befreundet mit Ron Dennis. Und ich, bei mir war es eher so, dass ich einfach versucht habe, die besseren Argumente da anzubringen. Der sagte mir, das Auto wird es nicht als Rennwagen geben. Ich sage, warum nicht? Ah, das machen wir nicht. Und dann hat er gesagt, ich biete euch an, Ray und dir, dass ich euch zwei Autos baue.
Als Rennwagen.
Als Rennwagen für extrem teures Geld, sagte er gleich. Aber mit dem schriftlichen Garantieversprechen von McLaren, dass es nie wieder einen Rennsportwagen von McLaren für die Strecke geben wird.
Ach so.
Habe ich gesagt, Ray, wenn wir das annehmen, da haben wir kein einziges Ersatzteil. Da können wir nicht machen.
Ja.
Das geht nicht. Da sagte der so, und geht wahrscheinlich wirklich nicht. So, und dann weiter irgendwie gearbeitet. Und dann hatte ich mit Ron Dennis einen Termin, weiß nicht mal, war auch im Frühjahr 94. Und da ging es nochmal, ob wir das vielleicht doch irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich gesagt, Ron, weißt du, es war ja klar, dass der McLaren nicht verkauft würde. Ich meine, die haben insgesamt 65 Straßenautos gebaut. Mhm. 65, das ist also...
Ein finanzielles Desaster eigentlich, ne, das Auto.
Also die wollten 300 Straßenwagen bauen. Es sind nie mehr mit allen Verunfallten als 65 geworden. Nicht, weil sie nicht mehr bauen wollten, sondern weil sie nicht bauen konnten. Das Ding war nicht zu verkaufen. Das war einfach nicht zu verkaufen.
Ja. Irre, aber es war natürlich auch damals der Preis für Leute, die es
nicht wissen. Der Preis war hoch und dann gab es keine richtige Sales-Organisation. Händler gab es auch nicht. Es gab nur David Clark bei aller Ehrerbietung, die ich für den wirklich habe. Und ein super Typ. Ja, alleine verkaufen sie 20 Autos.
Hm. Also das war damals 1995 1,5 Millionen Mark.
Ja, aber 1,5 Millionen Mark war jenseits von allem anderen.
Ja,
aber es war ja auch in der Herstellung jenseits von allem anderen. Ja, auch teuer. Ich weiß noch, der fing ja jedes Teil an aus Kohlefaser als Tapetenrolle. Und da wurde das von Hand geformt und handgemacht. Also wäre unglaublich, wenn sie der Produktion zugucken. Also das konnte gar nicht funktionieren. Ich bin sicher, dass sie an jedem Auto Geld verloren. So, aber abgesehen davon habe ich ihm gesagt, Ron, weißt du, wie viel Rennwagen Porsche mit dem 956, 962 an Privatiers verkauft haben? Ach, nein, weiß ich nicht. Sag ich dann, sag mir doch mal, was du schätzt, wie viele das sein können. Da sagt er, vielleicht 30 Autos. Hm. Nee, sag ich, waren über 165.
Genau. Ja? Jürgen Barth hat das ja auch zum Lachen, hat die alle eingefahren.
Ja. Oder 165, ja, für Private. Und ich sag dir, dann hast du dein Problem mit dem Stückzahl weg.
Ja.
Dann geht das. Da fing er an, aus meiner Sicht richtig nachzudenken. Hatte sich, ich habe das ja auch klar, dann gibt es ein entsprechendes Ersatzteilgeschäft. Und dann ist das Dolle an Ron Dennis, muss man mal ganz klar so ausdrücken, das wirklich Fabelhafte, dass er nicht es bei Ersatzteilen hat bewenden lassen, sondern er hat auch noch, ich sag mal, seinen fast besten Mann, James Robinson, ja, auf diesen Job gesetzt.
Also vom Formel-1-Team?
Ja, der war also an sich für Formel 1, weil er ja den Nummer 2, glaube ich, damals. Ja. Und dann wurde der so abgestellt für uns. Und das muss ich natürlich sagen. Wie gesagt, sagte der mir, he's 10 times overqualified. Ich sage, ich weiß. Ist so. Ja, klar. Ist so. Ja, und das, dann wurde das, also die hatten eine richtige Organisation. Die hatten einen Stockist, die hatten also einen Ersatzteil, einen Riesenwagen an der Strecke stehen. War ein Traum. Und Ron Dennis sagt noch eine Sache, die auch mehr als wahr war, die ich dann erlebt habe, als ich mein eigenes Ding hatte nachher bei BMW, diesen V12 LM. Mhm. Du wirst eines Tages erfahren, dass du so billig auf solchem Niveau nicht mehr fahren wirst. Und das stimmte auch.
Er hat zu Ihnen gesagt?
Ja, zu mir gesagt. Zu mir gesagt. Und das stimmte auch. Das ist auf dem Niveau, war das unglaublich, was der da bereitstellte. An Qualität, an Qualifikation. Es war Sensationell.
Da hat man dann gemerkt, dass da ein richtiger Rennstall hintersteckt. Ne?
Ja, und will ich, das war im Grunde, war das ja, also mal ganz ehrlich, besser als Porsche. Das war besser als Porsche. Ich weiß ja, was Porsche mit seinen Kunden machte. Ich kannte ja jede Menge Porsche-Kunden, GT2 und was da alles mit uns fuhr. Die wurden nicht so behandelt wie wir.
Das okay. war ganz vielleicht, klar. Vielleicht, weil sie es angestoßen haben, noch mal extra. Aber wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn ein Auto wie der McLaren F1, also für mich damals, ich weiß noch, wie ich jede Autozeitung verschlungen habe, als Führerschein, habe ich gedacht, mein Gott, dass sowas gebaut wird und dass solche Preise realisiert werden können. Aber da stellt man sich immer vor, dass so Supersportwagen schon sehr nah am Rennwagen sind. Das war ja ein extrem kompromissloses Auto.
Ich habe das Straßenauto ja nur kennengelernt, weil ich einen nehmen musste.
Ja.
Also das war dann am Schluss so.
Genau, das ist ja auch noch interessant. Ja. Der hat gesagt, ich baue den Rennauto, aber du musst auch noch die 1,5 Millionen für den Straßenwagen.
Ja, der sagte also, fange das Programm nur auch an. Ich hatte jetzt schon den Lindsay und Jones mitgebracht. Ja, der kam schon mit mir mit. So, und dann sagte Ron Dennis, so, okay, ihr nehmt 6 Wagen. Mhm. Ja, Ray Bam 2, du 2 und der Lindsay auch 2. Und Lindsay sagte, dann hört er auf, dann macht er nicht mit. Er will keinen Straßenwagen haben. Okay, und dann hat Ron Dennis gesagt, okay, der ist so bekannt, L'Oreal und so fabelhaft, also bitteschön, dann 5. 5 tun es auch. So, und dann haben wir mit 5 Autos, war die Order. Und dann haben wir, ich musste 2 nehmen und hatte den Straßenwagen. Und der Straßenwagen war in der Tat, ja, für die Zeit eine unglaubliche Sache, ja, machen wir uns nichts vor. Der fuhr ja immer noch, also der fährt bis zum heutigen Tag, hat er im Grunde fast Werte wie der SF90 Stradale von Ferrari jetzt gerade letzte Woche. Ja.
Ja, ja.
Das ist, also der hat immer noch, der hatte 7,3 Sekunden von 0 auf 200, ja, damals schon. Und fuhr 380 Stundenkilometer. Allerdings würde ich die nicht gerne fahren wollen.
Ohne Langheck.
Das Ding war sehr leicht auf der Hinterachse.
Ja.
Und das Erstaunliche an dem Auto war auch, dass man eigentlich nie das Gefühl hatte, ein leichtes Auto zu fahren. Mhm. Das fuhr immer wie ein schweres Auto.
Tatsächlich?
Ja.
Und das ist ja das Besondere. Der Wagen wiegt ja nur 1140 Kilogramm.
Ja, wiegt also die Straßenversion mit allem schönen Farbe und alle Farbe wiegt ja auch. Mhm. Ja, also das wiegt alles mit, ich sag mal, 1250, 1300, sowas in der Richtung.
Okay. Okay.
Ja, 1250. Also das ist auch noch, ob sie es trocken messen oder mit Öl und allem. So, aber er war, also ich glaube, über 1300 wog er nicht. Das ist ein Golf.
Mhm.
Ja, so. Und da waren wir, Elber war schon deutlich mehr zu der Zeit. Also keine Frage. Und das Ding fuhr auf der Geraden so, dass man sich überhaupt nichts, das gab es überhaupt gar keinen Vergleich. Und in der Kurve war das eine Sache, da musste man schon Respekt haben. Und es gab ja eine Menge Leute, die mit einem schweren Unfall sind.
Und also 2 bekannte sind Mr. Bean zum Beispiel,
Ron Mr. Bean, auch unser lieber Chef, Herr Pischetsrieder, der ein sehr guter Autofahrer ist. Ein wahnsinnig honoriger und vor allen Dingen auch fabelhafter Charakter. Also der ist auch kein leichtsinniger Mensch. Also es war sehr einfach, mit dem Auto zu verunfallen.
Also der Wagen hatte keine Verhalten, keine Traktionskontrolle,
kein ABS. Er wollte alles Gordon Murray nicht. Gordon hatte als Vorstellung ein Ducati Monocycle. Das war dessen Traum. Ja, jeder hat so seine Träume und das war das Purste, was er sich als Rennmaschine vorstellen konnte. Und das war im Grunde sein Bild von diesem Auto. Okay. Später hat er noch sowas Ähnliches gebaut, die Rocket.
Ja. Auch so und jetzt klein. Baut er auch wieder sowas, wie man hört.
Ja, kommt immer wieder. Er wird natürlich auch immer älter, wie wir alle. Also ich weiß dann nicht, ob das dann noch so originär wird, wie es damals war. Also auf jeden Fall war der McLaren ein Auto für sehr wenige, wenn man es von der Qualifikation her sieht.
Und meistens trifft ja immer das, wenn Privatleute mit viel Geld auf Autos treffen, die viel Geld kosten, ist das nicht so eine gute Mischung.
Ja, also es gab ja auch ein paar böse Unfälle.
Ja.
Also es gab eine ganze Reihe böse Unfälle. Und ja, also ich hatte nie einen Kratzer dran gemacht, war ja auch zu teuer und schade.
Sind Sie in Ihren privaten McLaren viel gefahren?
20.000 Kilometer.
Tatsächlich, das ist ja schon einer der
meistgefahrenen. Gab es einen Artikel wegen meinem Commuting zwischen Frankfurt und Köln, kennen Sie das nicht?
Nee.
Der war in einer englischen Zeitung drin. Weiß ich auch nicht warum, weil die kamen irgendwann mal an und sagten, und dann habe ich denen erzählt, dass ich ja in Frankfurt ein Büro habe und dann immer nachts zurückfahre nach Köln. Und dann sagten sie so, ja, sag ich, 45. Und dann war aber der, richtig, der Grund für diesen Artikel war, dass McLaren damals schon eine Telemetrie hatte in den Autos. Und da wurde eben übermittelt, dass ich über 320 Stundenkilometer gefahren sei. Und die riefen an, das müsste ein Fehler sein, ob da irgendwas wäre. Ich sage, ist gar nichts. Aber es stimmt doch, dass ich über 320 Kilometer gefahren bin. Also, wie kann das denn sein? Ja, gleich Frankfurt-Köln. Nicht? Nachts, dreispurige Autobahn, ist keiner da. Wunderbar. Ist auch nichts verboten. Alles gut.
So kam dieser Artikel zustande.
Aber das musste man damals noch anschließen, oder? Bitte? Das musste man damals noch anschließen, oder? Für die
ja, die hatten das, irgendwie gab es da so eine Box, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall hatten die Daten von dem Auto.
Okay. Ja, die hatten ja kein Händlernetzwerk, da musste man ja irgendwas übertragen.
Und man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Auto ja über 10 Jahre und ich bin nicht nur nie liegen geblieben, sondern ich hatte überhaupt nie ein Problem. Also selbst der Reitzle damals von BMW sagte, für einen Prototypen, und das war es ja für BMW, ein Prototyp, klar, wäre das eine Sensation, dieses Auto. Selbst für ihre Ansprüche. Mhm. Ja. Also war es einfach ein tolles Teil. Aber wenn man es mit heutigen Autos vergleicht, ich kann jedem MP412C-Fahrer sagen, dass sein Auto besser fährt.
Also, der Maserati, ne?
Nein, der McLaren.
Der neue McLaren.
Ja, der neue. Ja, der MP412C. MP4, ja, okay. Der erste. Die anderen fahren bestimmt auch schön. Ich hatte den MP412, hatte ich mal. Also, der fuhr wirklich wunderbar. Sehr gut, gar keine Frage. So, und der fuhr besser als der F1.
Aber der F1 ist natürlich die Legende. Ne?
Ja, diese Legenden gibt es so, die bilden sich. Ja. Aber im Grunde bildet die sich auch, hat die sich auch deshalb gebildet, weil, ja, war eben, das Ding war nicht so, wenn der 300 mal verkauft worden wäre als Straßenauto, hätte das Auto nie gegeben als Rennauto. Das ist ganz sicher. Nie. Nie. Das war eine, war wie gesagt, war ein Notausgang.
Was hat das eigentlich gekostet als Rennauto, wenn man den dann gekauft hat?
Ich glaube, der kostete dasselbe.
1,5 Millionen? 1,5 Millionen?
Ja, kostete dasselbe. Also ich glaube, der Preis war derselbe. Und dann hatte man ja auch, also ich hatte von Anfang an Hilfen von vornherein. Erstmal hatte ich einen Sponsor, Remsmar. Dann hatte ich Goodyear. Lindsay hatte ich nicht im Team, weil mein lieber Gegner Ray Bellen den weggelockt hatte von mir mit einem fabelhaften Reifenvertrag von Michelin. Und Michelin war, ich sag mal, auf manchen Rennstrecken besser als der Goodyear. Aber wir waren auch auf 2 Rennstrecken zumindest besser. Wir waren besser in Donington und vor allen Dingen waren wir besser in Monza. Und nicht umsonst habe ich da 4-mal gewonnen. 4-mal hintereinander.
Wahnsinn eigentlich, ne?
So als weil der Reifen auch.
Amateur, die sich da ja fast schon keiner mehr waren eigentlich, ne?
Das war, also irgendwann hörte das mit dem Amateur auf. Aber das war echt, das hat echt bis Ende 97 gedauert. Also diese Lernphase. Also 97 haben wir so viele furchtbare Unfälle gehabt. Also ich habe das Auto kompletter Schaden in Spa, weil der Gounon das ganze Team rausgenommen hat mit 3 Unfällen. Alles unser Golf-Team Davidoff mit 3 Autos Schrott. Alle 3. Okay. So, und dann ging aber weiter. Dann hatten wir noch in Le Mans, brannte mein Auto.
Das Bild habe ich noch vor Augen.
Ja. Schrecklich. 30 Meter Stichflamme. Weil, und das war gut, dass das brannte, für die anderen jedenfalls, weil unser Motor war schon in Helsinki drin, den wir in Le Mans 97 gefahren haben. Und er hatte eine starre Ölleitung und die hat sich etwas aufgebogen und einen Haarriss gebildet. Und dann spritzte er so ein bisschen Öl auf den Krümmer. Brennt das schön. Und dann, als er das Feuer so groß war, dass der Nockenwellen, der Deckel, durchgespurt war, der war aus Carbon, gab es eine 30 Meter Stichflamme.
Gab es kein Halten mehr. Ne?
Da gab es kein Halten mehr. Das waren dann zig Liter. Und das geht ja bei Öl, bei der Temperatur explodiert. Ja. Das ist ganz anders wie Benzin. Das ist also viel schlimmer.
Benzin verpufft mehr, verpufft wenn Sauerstoff mehr. Dabei
ja.
ist und Öl.
Ja, aber Öl, also das war, ich habe die damals diese Aufnahme gesehen. Ich saß nicht im Auto. Chris Goodwin saß im Auto. Das war vor dem Start. Und dann konnte vor dem Start haben die noch bei allen das ausgetauscht. bei allen McLaren. Da wurden wir ja Zweiter und Dritter in dem Jahr, leider nicht ich. Ja. Ich war im Vorjahr aber Vierter geworden.
Eben. Auch besser. Also auch das ist ja sowas, dass Sie als Privatmensch da, ja, also Vierter werden. Und das sind ja auch die ganzen Werke unterwegs gewesen. Und das.
Alle. Also die Werksbeteiligung in Le Mans war am besten in meinem 99, ja. 99, also ich leider mit dem alten Auto, es war, lag nicht an BMW, die hatten mir das neue angeboten, sondern es lag an mir, weil ich dachte, das neue kriegst du erst in Le Mans. Keine Vorbereitung, nichts, keine Einstellung. Und das alte Auto kriegen wir jetzt dann schon praktisch ein halbes Jahr vorher und können wir dann herrichten, war ein Riesenfehler. Das neue Auto war so viel besser. Ein Riesenfehler. Weil der größte Fehler, den ich in meinem ganzen Rennsportleben gemacht habe, das Auto nicht, den neuen nicht zu nehmen. Den V12 LM, der 99er Wagen, mit dem einen Überrollmöbel.
Genau.
Das war ein richtig gutes Auto. Und wir wären auch mit dem alten noch 99 Dritter geworden, wenn die Kupplung gehalten hätte. Wir wussten leider schon vor dem Start, dass sie nicht hält. Die hielt nicht für 24 Stunden.
Das heißt, die hatten schon einkalkuliert, dass sie wechseln müssen?
Dreiviertel Stunde.
Okay, aber da geht man auch mit gemischten Gefühlen
Platz,
an den Start.
Dritter auf fünften Platz.
Wahnsinn.
Schade.
Ja.
Doch, also Le Mans zu gewinnen, ist kann man nicht, kann man als Amateur nicht planen. Geht gar nicht.
Man kann es ja eh schwer planen. Ne? Also das ist ja ein Riesenglück.
Aber wenn Sie sehr gut sind, so wie Tom Christensen oder auch, ja, ich sag mal, wenn Sie so ein ganz zuverlässiger Fahrer sind, dann können Sie es fast schon planen, weil Sie irgendwann genommen werden. Aber ich war natürlich viel zu alt. Ich hatte ja im Grunde Rückstände ohne Ende. Und ich war ja viel zu alt, da zu starten. Und nachher mit diesen Autos, mit diesen V12 BMWs oder Audi R8s, die es dann gab, waren ja diese Fliehkräfte so hoch, dass man
physisch schon anspruchsvoll.
Ja, nicht nur anspruchsvoll. Es war einfach ein anderes Autofahren. Also es gab Leute, die damit besser wurden, da gehörte ich zu. Und es gab Leute, die damit auch schlechter wurden. Also zum Beispiel hier der Mailänder. Bernd Mailänder, ja, der also als Tourenwagenfahrer allererste Klasse war, der kam mit diesen Autos weniger gut zurecht.
Wegen der Fliehkräfte?
Ja. Nicht wegen der Fliehkräfte, weil der Grenzbereich so, sich so verschiebt.
Okay. Okay.
Da gibt es nur von jetzt auf gleich so gut wie gar nichts mehr. Der war ja auch, der hatte, Bernd Mailänder, der hatte, glaube ich, auch Porsche Supercup gewonnen.
Ja.
Mehrfach, glaube ich sogar. Und der war einfach gewöhnt, dass er sich so ein bisschen bewegen darf. Das war bei diesem Auto nicht der Fall. Da war man dann im Zaun.
Wie haben Sie das trainiert?
Gar nicht. Also ich habe mich natürlich körperlich, war ich an der Sporthochschule hier, ich bin die ganze Zeit, die ich gefahren bin, also auf den modernen Autos, war ich bei dem Sport- und Leistungszentrum der Sporthochschule bei Herrn Dr. Kleinhöder. Und bis zum heutigen Tag trainiere ich mit dem.
Also Sie haben sich richtig...
25 Jahre lang trainiere ich mit dem. Er sagt, es ist die längste Studie, die wir hier an der Sporthochschule haben.
Na gut, aber das ist, ja, das sieht man mal. Ne? Diese Vorbereitung, die braucht man, diese körperliche Fitness.
Ja.
Und dann geht das auch im höheren Alter. Sie kompetieren immer damit, dass Sie zu alt waren. Aber
ja, aber trotzdem. Also ich hatte ja nachher am Beginn einen Halswirbel-Bandscheibenvorfall. Und da sagte der Arzt hier in Köln, wo ich war, Jung, das ist jetzt die rote Karte. Da ist jetzt Schluss.
Okay. Wie alt waren Sie da?
Wie alt war ich? Das war Anfang 2000. Anfang 2000 war ich 48. Oh, schon.
Das ist schon hart.
Schade, ja. Ich hatte vor allen Dingen fürs nächste Jahr, hätte ich so ein Audi kriegen können. Zu sehr favorablen Bedingungen. Ein ganz brandneues Teil. Also das ist, die haben ja dann alles gewonnen.
Anfang 2000, das war die Le Mans-Siegesserie von Audi begann.
Ja, da begann die gerade. Und für 2001 hätte ich so ein Auto gehabt.
Und fahren Sie seitdem gar nichts mehr? Oder?
Doch, ich bin dann historisch, ging ja noch. Weil historisch hat ja null...
Die Autos rutschen und das geht aber auch noch weiter.
Das ging hervorragend. Also so, die können auch, wenn sie die Historie dann hinter sich haben, die ich hatte, dann konnten sie im Grunde wunderbar fahren.
Ach, das sind sie auch
ja, viel. Und das ist so die 1,5-Liter-Formel zum Beispiel. Die fuhren ja wie Uhrwerke. Und da konnte man also die jeweiligen Spurstabilisatoren, alles konnte man einstellen. Und sie haben einen Tick am Stabilisator gespürt. Einen einzigen. Jeden Tick konnte man spüren. Was der Auto machte, benahm sich immer anders. Und das Auto fuhr sowas von genial schön, also vom Spaß her gar nicht zu schlagen.
Tatsächlich, also das sind
60er Jahre, weil Handling, Reifen, Motorkraft, Motorleistung in idealem Verhältnis zueinander stand.
Also ich bin echt auch beeindruckt, weil ich habe die Autos, diese historischen Formel 1 aus der Zeit, also nicht diese Ground Effect Formel 1, die, mit der ich vielleicht so groß geworden sind, die habe ich mir immer angeguckt und habe mir gedacht, naja gut, die rutschen also ein bisschen rum langsam. Und dann habe ich mal eine Kamera in so einem alten Maserati 250.
Ja, den bin ich auch viel gefahren.
Ja,
250F bin ich auch viel gefahren.
Und das, genau. Und da habe ich eine Kamera in Spa eingebaut und die hat die Geschwindigkeit angezeigt.
Ja.
Und die fahren mit über 200 auf die Uhr los.
Ja, die fahren auch, also ich sag mal, so ein 250F fuhr so 2000 die gleiche Rundenzahl wie ein Straßen-Porsche 11er.
Das ist unvorstellbar.
Am Nürburgring.
Auf den dünnen Reifen. Dieses hochbeinige
Auto. Aber das Auto, nicht hochbeinig, das Auto hatte eine sensationelle, gute Straßenlage.
Es sieht so hochbeinig aus. Ne?
Ja, aber also wenn Sie P3 nennen, P3 bin ich auch gefahren. P3 war Alfa Romeos Star-Auto. Anfang der 30er Jahre, damit haben die auch alles gewonnen. Das war Vittorio Jano, war der Konstrukteur. Und der war besser als alles, was Mercedes oder sonst wer hatte. Der war großartig. Und das Auto, wenn Sie die alten Alphas von Anfang 30er Jahre mal fahren, dann werden Sie feststellen, der war Lichtjahre voraus mit seinen Konstruktionen. Und da saß man echt hochbeinig. Und ich kam mit Klaus Ludwig zum Oldtimer Grand Prix und stieg in meinem P3 ein. Er sagte, ist jetzt nicht wahr. Ich sage, was ist nicht wahr, dass du damit jetzt fährst? Ich sagte, doch, das kann nicht wahr sein. Er sagte, doch, sag ich, wieso? Das ist ein Selbstmordkommando. Die Dinger waren schnell. Der war kaum langsamer wie ein 250F.
Ich finde die, also ich bin da wirklich, seitdem ist für mich die Faszination sehr extrem gewachsen, weil die auch richtig kämpfen und das.
Ja, fahren das gut. Es gibt sehr gute Fahrer
und
gibt auch sehr viele gute Profis, die da fahren. Also fährt sehr gute Leute fahren da. Immer schon, damals schon. Und auch Mädchen fuhren da gut. Claudia Hürtgen fuhr auch gut.
Ja,
ja, sehr gut. Also das war schon auf ordentlichem Niveau, aber wenn sie natürlich dann mit dem Background kam, mit dem ich dann 2001 kam, dann kommt das zustande.
Ja, wir stehen hier umringt von Pokalen, also man kann es nachher auf dem Foto sehen können.
Ja, das ist
beeindruckende Sammlung. Alles große Pokale, wie man sieht.
Also ja, das ist ja bei Amateurrennen immer wichtig. Ron Dennis war ja hier auch. Und dann sage ich, Ron, sind alles kleine Rennen. Das ist egal, Thomas. Ist egal. In jedem Rennen gibt es drei gute.
Vorrecht hat.
Ja.
Haben Sie jetzt noch Kontakt zu Ron Dennis?
Bitte?
Haben Sie jetzt noch Kontakt zu?
Nee, also der war nicht ein Mensch, zu dem man so ganz einfach privaten Kontakt haben würde. Seine Frau war so, von der er auch geschieden ist. Die war sehr ansprechbar, die war auch besonders nett. Und er war eigentlich auch wirklich ganz in Ordnung, aber man musste doch sich auf einige Besonderheiten einstellen. Und ich kam im Grunde ordentlich mit dem zurecht, aber ich war kein dachtesten Freund. Das kann man nicht sagen.
Muss man vielleicht.
Muss man auch
nicht.
Das
ist dann auch
okay. Im Grunde, er hat ja eine tolle Sache gemacht, also was er uns da ermöglicht hat, war fabelhaft.
Aber er müsste Ihnen ja eigentlich auch auf ewig dankbar sein, weil Sie haben ja diese Legendenbildung von McLaren. Also der hätte ja nur zwei McLaren wegstellen müssen, dann hätte er die jetzt verkauft. Und dann
da wäre es gewesen.
Wär's gewesen.
Da wär nie anders. Wir wären auch nie Meister geworden, weil die Entwicklung nicht stattgefunden hätte. Die Ferraris waren ja im Grunde von Anfang an schneller als wir. Also ich sag mal,
wenn David Price,
wenn David Price mit uns den Ferrari F40 gemacht hätte, wären wir auch Meister geworden. Das ist John Neeson und David Price Aussage. Das ist nicht meine Aussage.
Okay.
Ja, die Sache war einfach klar, weil die hatten Teams, die waren nicht so ganz so professionell. Also ich hatte David Price. David Price hat Spitzenklasse.
Okay.
Ja.
Was war eigentlich der Antrieb? Also das habe ich mich auf der Herfahrt so gefragt. Der Antrieb zu sagen, ich will aus diesem McLaren Rennwagen machen. Also wenn man eigentlich auch hätte zu Ferrari gehen können und sagen können, ach, da gibt's ja einen. Der ist schon fertig.
Ja,
weil das ist ja doch ein Risiko, ne?
Ich sah einfach dieses ganze Paket schon vor mir.
Ja, okay.
Erstmal war das Auto aus Kohlefaser. Wenn Sie mit so einem Kohlefaserauto einen schweren Unfall haben, überleben sie ziemlich gut.
War der 40 auch, oder? Der.
Ja, nee, ich glaube nicht. Ich kann das jetzt nicht sagen, aber die Ferraris haben eigentlich immer in Aluminium gebaut. Bis ja. zum heutigen Tag. Also die, was sie da an Sportwagen kriegen, immer Aluminium.
Okay.
Anders als bei McLaren. Also die bei Ferrari, glaube ich, gibt es. Jetzt fragen mich,
Ich meine, 40 war der Erste, der auch. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Haube, wenn die.
Moment, das war anders. Die Karosserieteile haben die in die Aluminium, in Kohlefarbe geworden, aber nicht die Struktur des Autos.
Also der Enzo zum Beispiel ist auf jeden Fall.
Der ist ein Kohlefarbe.
Und der 50, glaube ich, auch.
Ja, kann auch sein. Aber das 40, ist der normale, 40 was sie fahren. Also ja. jetzt hier Tributo, F8, sind alles Aluminiumautos.
Ah, okay.
Alles Aluminiumautos. Ja, und so, also als Rennwagen, wir haben ja zwei Sachen, die Autorennen sehr viel sicherer gemacht haben. Das war einmal die Streckenführung, hat sich deutlich verändert. Man hat einfach die Kurven so ausgelegt, beziehungsweise die Auslaufzonen so gebaut, dass man mit einem relativ spitzen Winkel normalerweise da einschlägt und nicht mit einem stumpfen Winkel. Mhm. Der arme Clay Regazzoni geradezu auf die Mauer drauf. So, und die zweite Sache waren einfach die Carbon-Chassis. Seitdem ist ja kaum noch einer gestorben.
Mhm. Ja, und beim McLaren sitzt man noch in der Mitte. Da hat man ja auch noch mal Raum um sich rum.
Ja, also das Auto war auf jeden Fall, ich fand, das war erstmal für mich ein dicker Punkt, dass das so sicher war. Die zweite Sache war, dieser BMW-Motor, ja, der hatte null Vibrationen und viel Drehmoment. Mhm. Und wenn Sie im Grunde, ja mal, schon sowieso nicht die gleiche Erfahrung haben wie so ein paar gute Profis daneben an, dann war das, dieser Motor war immer eine Hilfe. Er war immer eine Hilfe.
Haben Sie da eigentlich noch weiterentwickelt in Ihrem Team oder hat man da versucht, noch ein bisschen mehr?
Der Motor konnte man
weiterentwickeln.
Das war das, was man von BMW bekam.
Ja.
Aber das war fantastisch. Ich meine, das war großartig.
Paul Rosche
war, der war auch menschlich großartig.
Ja, ich weiß.
Ja.
Der geht mir auch ab.
Der war auch menschlich großartig.
Ja. Und der hatte den Motor, wohl, das ist ja so, auch so eine Legende. Man weiß immer nicht, was da drin ist, aber Ron Dennis und Gordon Murray, die haben auf dem Oktoberfest mit ihm gesprochen und ihm skizziert, was sie für einen Motor brauchen. Und dann hat er gesagt, ja, können wir bauen. In seinem Bayerisch. Und wusste aber, dass sie das Ding schon liegen hatten mit der Leistung.
Ja, der hat das garantiert mal im Prüfstand gehabt, weil es war ja im Grunde mal das 2M3-Motor.
Ja.
Ja, dann braucht er natürlich noch ein Kurbelgehäuse und eine entsprechende Kurbelwelle. Den Rest hat er gehabt.
Hm. Und ich glaube, die hatten auch schon 12 Zylinder in der Form sogar fast liegen für irgendwelche Zwecke, haben sie es mal. Also er wusste, dass er es bauen kann.
Mit der ich wollte gerade sagen, der hat sich bestimmt darüber auch gefreut, weil der Motor war, das gab es zu der Zeit nicht, eine solche Sache, auch nicht von Ferrari. Ja, der Enzo, wenn man den fuhr, ich habe den Enzo ja oft gefahren, gegen unser Auto auf der Straße, der hatte nicht annähernd die Leistung, die der McLaren hatte. Mit dem BMW-Motor.
Welches war Ihr Lieblingsrennauto, was Sie so bis jetzt
gehabt haben? Rennauto, ganz ehrlich, Ihr Lieblingsrennauto? Habe ich zwei. Also einmal ein Sportwagen, das war der 450S Maserati. Wollte keiner mitfahren, weil war an sich ein gefährliches Auto. Der konnte noch beim dritten, vierten Gang konnte noch die Räder hinten durchdrehen.
Ja. Das ist ein tolles Kriterium.
Ja. Aber wenn man damit so groß geworden war wie ich, da war es ganz viele Sachen gewonnen. Es musste nur die richtige Rennstrecke sein, weil die Trommelbremsen überhitzten. Und wenn die einmal überhitzten, war das Rennen zu Ende, weil dann war nichts mehr möglich. Also man musste so fahren, dass die Bremse nicht überheizt. Nicht so ganz einfach. Aber der hatte über 500 PS. Ja, und fuhr.
Trommelbremsen über 500 PS kriege ich immer gar nicht so in einen Satz zusammen.
Relativ viel. 1200 noch was Kilo. Ja, für einen Rennsportwagen von 1957 war das schon sehr viel. Und der andere war dieser BRM P261. Also das fuhr bis zum heutigen Tag, denke ich, gibt echt nicht schön aus.
Also eher die älteren Autos.
Ja, wunderbares Auto.
Aber Sie haben was gesagt, dass Sie auch bei Regen immer extrem
gut waren. Ja, das war hat sich so ergeben. Also ich kann sich ja vorstellen, 98 waren nur noch Profis am Werk, da waren wir überhaupt der einzige private Rennstall. So, und da gab es also Porsche, es gab BMW, es gab Mercedes und es gab da hier aus Amerika, wie hieß der Typ mit dem Frontmotorauto?
Panos.
Genau. Ja, die Autos, die ich am Nürburgring immer gespürt habe, bevor sie kamen. Im Bauch hat es gegrummelt und dann war er vorbeigedonnert.
Also auf jeden Fall, das waren nur Profis. Und ich hatte in einem Training am Österreichring, muss 98 gewesen sein, im Regen das Auto auf Pool stehen. Und da fühlt man sich doch als Amateur ganz gut. Also dann habe ich auch gesehen, da kamen die Teamchefs zu mir und haben gesagt, Bruder.
Ich glaube, dass Sie sagen, also ja, Amateur und da gegen die Profis hätte ich keine Chance. Ich glaube, Ihr Geheimnis ist einfach diese extreme Sensibilität im Gasfuß. Wenn Sie sagen, Ihre Lieblingsautos sind die, die auch im vierten Gang noch durchdrehen,
ja, und damit also waren Sie schnell. Das konnte der John Nielsen sagt, damit fahre ich nicht. Ja. Der John hatte, das war überhaupt für mich ein kleiner Nachteil. Der John, den ich unglaublich schätze, der hat eine völlig andere Art, Auto zu fahren wie ich. Und der wollte ein Auto haben, womit er das etwas untersteuerte, weil der im Grunde sehr relativ langsam in die Kurve reinfährt und sehr früh Gas gab und wieder raus. Also schulmäßig. Aber ich fuhr mit erheblich mehr Tempo in die Kurve rein und ich konnte gerne, hatte ganz gerne ein Auto, was hinten ziemlich lose war. Und er sagte, wenn er das fuhr, sagte er, Thomas, dann enden wir auf dem Grandstand, da oben auf der Tribüne. Ja, das geht nicht. Und dann hatte ich ein Jahr lang einen 98 Geoff Lees. Und mit dem ging das auch. Und mit dann 99 bin ich mit Pedro Lamy gefahren. Und mit Pedro Lamy konnte man mit jedem Auto fahren, weil der fuhr, der war so begabt aus meiner Sicht, der fuhr um jeden Fehler rum. Jeder Fehler, den das Auto hatte, den konnte Pedro Lamy ausgleichen durch seine Fahrweise.
Okay.
Deshalb war der fürs Team als für den Setup gar nicht zu gebrauchen, weil der sagte immer, es ist prima. War dessen Hauptaussage. Es war gut. Das Team kommen wir nicht weiter. Und deshalb war das einzige Jahr, wo ich den Setup machte. Ansonsten hat man immer als Nicht-Profi den Nachteil gegenüber dem Professionellen, dass man langsamer ist. Mhm. Langsamer mit dem Setup ist. Ich brauche einfach etwas mehr Zeit. Und können die Sie? Zeit hat man nicht.
Ja, okay.
Also Sie den Geoff Lees war da. Der Geoff Lees war auch aus doppelter Sicht gut. Der John hatte die Eigenschaft, wenn das Auto gut war, sagte er, jetzt brauchen wir noch ein bisschen besser. Das ging auch ein von fünf Mal. Aber leider von drei von fünf Mal oder vier von fünf Mal ging das nicht. Und dann konnte auch das Gegenteil passieren. Das Auto wurde schlechter und er fand nicht mehr zurück.
Tatsächlich, man findet da nicht mehr zurück.
Ja, findet nicht mehr
zurück. Auch wenn man einfach die alte Einstellung...
Nein, da gibt die alte Einstellung gibt es eben dann so nicht.
Oh, okay.
Das gab es mehr als einmal. Da gab es öfters. Schön. Bei Geoff Lees gab es das nie. Der sagte, Auto ist jetzt gut und war gut und war für uns beide gut.
Ja, das ist ja auch wichtig bei diesem Teamsport, was Sie immer gemacht haben, Langstrecke.
Aber ich meine, ich konnte auch Johns Auto fahren. Also ich meine, es hat Rundenzeit gerade im Trocknen gekostet, weil ich im Grunde nichts davon hatte, weil ich war einfach schneller in der ersten Hälfte der Kurve und kam dann mit etwas weniger Geschwindigkeit raus. Also im Grunde schulmäßig, der Schuhmacher, der gute Michael, konnte er beides. Der fuhr schnell in die Kurve rein, schnell wieder raus. Also das habe ich für mich nicht in Anspruch genommen. Kann ich auch für mich nicht in Anspruch nehmen. Aber ich war im Grunde, wenn man sagt, wenn man die Kurven da aufeinander legte und sagt, wir nehmen mal eine gleiche Rundenzeit, dann war der Unterschied immer, dass ich im ersten der Hälfte der Kurve viel schneller war und dann etwas langsamer raus. So, und wenn ich dann mit seinem Setup fahre, verliere ich die Zeit doppelt.
Okay. Das ist schon echt eine Wissenschaft. Ja. Ne? Und ich meine, jetzt heutzutage ist das ja alles gläsern. Ne?
Ja, war damals auch schon gläsern.
Ging bei Ihnen ja schon los. Ne?
Das war auch schon gläsern.
Haben Sie die Rennautos noch?
Nein. Ich habe die lange gehabt und dann irgendwann rief mich die Leute an, warum kommst du nicht zu dem Event und kommst du nicht dahin? Ich habe gesagt, Jungs, ich habe da 27 Jahre Autorennen gefahren, also jetzt ist es auch gut.
Ja.
Ja. Und schließlich hatten sie mich weit, habe ich die Sachen verkauft, weil sie haben lauter jetzt Leute, die damit dahin kommen und dorthin kommen und alle Spaß haben.
Ich glaube, der Roald Goethe, der hat einen Wagen gekauft, der hat diesen McLaren mit dem Golf
Dahldorf. Ja, genau, mit dem Golf gekauft.
Da, wo Sie mal in welchem Land durfte man keine Zigarettenwerbung machen, das war jetzt lustig.
Stand ja, ja ganz
day,
viel.
A day off statt da. Statt
ja, das war natürlich auch immer, ich sag mal, so eine gewisse Versuch, Teamleistung. Ja. Sie haben ja, wenn Sie einen Sponsor behalten wollen, als Team da müssen sie irgendwas machen, was, wo der einen Gegenwert bekommt. Wir hatten immer einen Day of Fun für den Sponsor, jedes Jahr, sodass die Leute Gäste einladen konnten und die, wir fuhren auch mit denen rum. Also es gab immer was. Das, mit den zwei sitzigen Autos war es ja gar kein Problem, waren Sitz dann drin und ging dann. Und dann war es auch so, dass man sich solche Sachen überlegte wie West FM, damals für Le Mans, diese Radiosache, ja, passte wunderbar. Und hier, die haben sich auf die Schenkel geschlagen, vor Vergnügen. Ja. Oder das war auch bei Davidoff, als er dann durch unseren Erfolg kam ja West in die Formel 1 zu McLaren. Und dann hat Ron Dennis gesagt, es geht aber nicht, dass so ein Kundenteam den gleichen Sponsor hat wie ich, geht nicht. Und dann haben sie uns Davidoff dann ganz gegeben. Und das blieb ja auch nochmal zwei Jahre, zwei volle Jahre, drei Jahre sogar. Erst drei Jahre mit Golfteam Davidoff. Drei Jahre. Und dieses Golfteam Davidoff war nachher ein Merger von Golf und uns, weil ja, David Price war bei McLaren nicht so ganz gut gelitten, warum auch immer. Und dann hat der Panos gemacht und wir sind also zusammen bei Michael Caine mit Michael Caine weitergefahren. Und da war Rain Bell mir selber schon draußen.
Wie verkauft man eigentlich solche Autos? Haben Sie das in eine Auktion gegeben? Oder
nee, immer so, kam immer ein Angebot privat und irgendwie einer hat gesagt, willst du nicht. Und im Grunde habe ich mir dann auch angeguckt, ja, was ist. Ich habe also immer eine Halle gehabt, wo die ganzen Sachen drin standen. Und irgendwann, wenn man ein Jahr da nicht mehr hingeht, fragt man sich auch.
Also wenn ich eine Halle mit einem McLaren hätte, wüsste ich, dass es kein Jahr vergehen würde, wo ich nicht hingehe.
Ja, das ist ja auch so. Aber wenn Sie den, ich sage Ihnen, das Extremste ist bei Bugatti gewesen, ich habe ja nie einen privat behalten. Mhm. Weil wenn Sie den gesamten Fehler versucht haben auszumerzen, oder das auch mit Ihrem fabelhaften technischen Direktor, das war bei uns der Wolfgang Schreiber, ja, der großartig war, der das auch geschafft haben, wenn das alles geschafft ist, wenn ich in so einem Auto saß, ich habe nur gehört, ist das in Ordnung, ist das in Ordnung, ist das richtig, ist das richtig? Ja. So, wie ist das alles und wie verhält er sich jetzt so und springt er richtig an oder ist die Batterie schon wieder flach? Also egal was. Ja.
Und, bei zu vielen Autos hat man so viel zu warten. Und
dann, nein, also auch nicht das, sondern lästig, ja, Sie sind nicht frei im Kopf, wenn Sie das alles mitentwickelt haben, dann haben Sie dann einen anderen Angang und andere. Sie freuen sich da nicht über die Tatsache, dass das Ding da ist und läuft.
Trauen Sie manchmal den zu frühen Verkäufen hinterher, wenn man jetzt die Versteigerungserlöse von McLaren sieht oder auch der Porsche, weiß ich ja auch, ihr Porsche 968, ja, einer von drei, den Sie noch genau gefahren haben.
Ja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich traue gar keiner Sache hinterher.
Das ist das Beste, wenn man das sagen kann.
Ja. Also ich gönne den Managern, die das gekauft haben. Die hat ja auch ein Risiko gehabt, als das damals gekauft haben. Also ich meine, das war, wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man sicherlich anders gehandelt. Das ist auch schon logisch. Aber im Grunde das war ja nie der Grund, warum ich das gemacht habe. Mhm. Ich habe das auch nicht gemacht, um da ein Geschäft draus zu machen. Ich war ganz froh, dass sie überhaupt irgendwas wert waren, dass man da noch was für wiederkriegte.
Sie sind ja später die letzten Jahre unter Thomas Pscher Promotion als Rennteam gestartet, ne?
Ja, also oder. West Competition war ja gebunden an West. Mhm. Das war auch ein Name, den wir kreiert haben, damit die einen Vorteil haben. Ja. Und die haben nachher West Competition noch weiterverwendet, haben sie mich gar nicht gefragt, aber war auch gut, war vollkommen egal. So, und ich konnte West Competition macht keinen Sinn mehr. Und deshalb habe ich Thomas Pscher Promotion genommen, weil das die Firma war, der ganze Rennsport abwickelte.
Aber war das, was ich mir nur frage, wenn man jetzt, um nochmal wieder dieses Wort Amateur zu nennen, was ja irgendwann vielleicht bei Ihnen sehr verschwommen ist, war das auch ein Geschäftsmodell, wenn man mit Banker redet, oder war das immer ein Draufzahlgeschäft?
Aber das war immer ein Draufzahlgeschäft. Okay. Immer ein Draufzahlgeschäft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nimm mal an, ich wäre so wie die GT2-Leute gefahren. Da wäre mir teurer gekommen. Viel teurer.
Aber ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, bei den ganzen Sponsoren, bei den Erfolgen, die sie hatten,
ja, dass man das... Ja, trotzdem nicht. Also der Aufwand war zu hoch. Und dann hat man ja auch diese Unfälle gehabt. Also ja, okay, alleine 97 Drei-Unfälle. Das war, wie gesagt, der Le Mans-Unfall. Das war ja kein Unfall, da war die Ölleitung. Aber das hat, die haben mir BMW sehr günstig ein Auto verkauft, weil die natürlich schuld waren an der Sache. Aber trotzdem habe ich das Auto kaufen müssen. So, war nicht so teuer wie ein neues, klar, aber sie haben mich eines von ihren Autos gekauft. So, damit es überhaupt weitergehen konnte. Und dann war das Golf-Auto ja schon schwer kaputt gewesen in Spar durch eigene Teamverschulden. Und der letzte Unfall war John Nielsen in Suzuka. Fährt man 30 Stunden hin bis von Köln aus, bis man dann an die Rennstrecke kommt. Dann morgens um 9 erstmal fährt er raus und eine Runde und da war das Auto Schrott.
Scheiße.
Ja, das kann man dann so sagen.
Ja.
Das war so. Da fährt man wieder nach Hause. Und das war echt Schrott. Der ist dann aufgebaut worden wieder von McLaren für Steve O'Rourke. Der ist damit nochmal der Manager von Pink Floyd. Der ist damit nochmal englische Meisterschaft gefahren.
Unglaublich. Wie viele Leute muss man eigentlich, oder hat man eigentlich einen Background bei so einem Team, wie Sie es hatten? Also wenn man diese ganzen Reisen, das muss alles geplant werden. Das
machte alles David Price. David Price war, die hatten erstmal eine eigene Kohlefasermanufaktur.
Ja,
machten damals Chassis für Sauber und Flügel für Ferrari und Unterböden für den und ganze Chassis auch für Formel-1-Teams. Der war einer der frühen Pioniere für Kohlefaser-Sachen und hat sie eine sehr erfolgreiche Fahrer. Hatte Nigel Mansell, hatte im Langstreckensport und vor allen Dingen auch in der Formel 3 hatte der auch ein sehr erfolgreiches Team. Also die waren das gewöhnt.
Okay. Ja. Also diese professionelle Rennabfertigung.
Ja.
So, bevor wir gleich auf Bugatti zu sprechen kommen, machen wir mal kurz ein bisschen Werbung. Wenn ihr auf die früheren Zeiten steht, dann sind vielleicht auch Retro-Gadgets etwas für euch. Und da gibt es ein Label namens 70 Love und die machen Retro-Tenniskoffer. Vielleicht habt ihr die noch von euren Eltern oder Großeltern vor Augen. Die durften nämlich mal in keinem richtigen Tennishaushalt fehlen. Koffer, in dem ihr inklusive Schlägern alles an Equipment unterbringen könnt, was zu einem Tennismatch gehört. Dass in der Neuauflage auch schon Rennoveralls transportiert wurden, muss ich vielleicht nicht extra erwähnen. Dass ihr aber 50% Rabatt bekommt, wenn ihr alte Schule als Rabattcode eingebt, solltet ihr vielleicht wissen. Das Ganze geht aber nur auf der Seite www.70love.de, geschrieben 70 Love in einem Wort. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gast Dr. Thomas Pscher und seiner Zeit bei Bugatti.
Kommen wir zu Bugatti.
Bugatti.
Irgendwann waren sie durch mit der Rennerei und dann bestand noch ein Verhältnis zu dem Bernd Pischitz-Rieder, der von BMW zu VW gegangen ist.
Ja, das ist richtig. Also es war so, ich wusste von dieser Halswirbelsäule-Geschichte ja vor Le Mans schon. Und es war klar, dass dieses Jahr das letzte Jahr sein würde, weil das ging einfach nicht mehr. Und ich habe dann auch sogar nach Le Mans aufgehört, weil mir war es zu kritisch.
Das
war zu
Hatten Sie auch richtig Schmerzen? Oder
ich schlafe nicht, aber man konnte das fühlen, dass die Bandscheibe hier rauskommt, aus der Halswirbelsäule. Und man saß auf dem Röntgenbild, war es so, dass ich mir vorstellte, und wenn das dann dumm kommt, dann sind Sie ab hier gelähmt, wenn da was durch irgendwas dazukommt. Und das war nun keine Option, die irgendwie auch nur, ich sag mal,
man muss es nicht eingehen.
Das ging nicht mehr. In dem Moment war klar, es geht nicht mehr.
Hm.
Und bis heute hat sich ja wieder zurückgebildet. Das hat ja auch vorher gesagt, der Arzt. Er sagt, wenn du jetzt nichts machst und wenn du einfach viel trainierst und Sport machst und Bewegung machst, dann geht das wieder weg. Hm. Ja, also ich meine, ich spüre es immer noch ein bisschen, aber ja, war im Grunde gut. Also dann auf jeden Fall kam Herr Pischitz-Rieder auf mich zu und sagte, Hansa, ich habe gehört, Sie hören auf. Ich sage, ja, Herr Pischitz, ich höre auf.
Aber ganz kurz, Sie waren damals noch als Banker aktiv?
Nein, ich bin Ende 95 aus der Bank ausgeschieden und habe angefangen mit anderen Sachen.
Also war Saal Oppenheim
bei der Bank? War Ende 95 Schluss. Auch ein bisschen bedingt durch die Rennerei, weil also da gab es dann Unmut und gab auch einen richtigen Anlass, der allerdings mit meiner Person gar nichts zu tun hatte. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, wenn die so dumm sind, dann gehe ich.
Okay, also Sie haben sich ab 95 quasi hauptsächlich der Rennerei
mit noch ein paar Aber ich habe also immer weitergearbeitet. Okay. Also ich habe ja auch dann seitdem, ich habe dann an sich angefangen, in Berlin Immobilien zu entwickeln.
Mhm.
Das war also dann ab Ende 90er Jahre. Aber im Grunde hatte ich erstmal 96, 97 Zeit für Rennsport.
Okay.
So, ganz klar. Und deshalb war auch die Verbesserung überhaupt möglich, schon klar.
So, und dann kam Bernd Pischetsrieder.
Und das war 2000 erst. 2000 kam Herr Pischetsrieder. Den kann ich natürlich damals schon von BMW, als wir überhaupt das, ich kam ja auch ganz früh zu BMW und habe die gefragt, ob sie nicht den Service an der Strecke machen.
BMW für den McLaren.
Klar. Ah, okay. Also in dem Moment, wo ich wusste, das wird was, bin ich da zu Reitzle und Pischetsrieder gegangen und habe gefragt, ob sie das sich vorstellen können. Waren ganz begeistert. Der Reitzle war ganz begeistert.
Und die haben das auch gemacht?
Die haben es gemacht. Also, und nachher für alle. Erstmal war es nur für mich, aber dann war es für alle.
Ja, nachher ist der Schnitzer auch mit dem McLaren gefahren. Ne? Als
ja, das war dann in 96, kamen die an Charlie Lam.
Als Fiat GT Cup war, ne?
Genau, das war Fiat GT, kam erst 97.
Hat eigentlich den jetzt springen wir mal wieder zurück, aber hat eigentlich die Entwicklung von McLaren, ich finde es ja unglaublich, bei der kleinen Stückzahl, wie viele Entwicklungsstufen es gab. Also es gab ja den LM, dann gab es den Langheck. So, also man hat den Wagen ja...
Der LM war im Grunde...
Normaler mit Spoilern.
Nein, es war ein ganz normaler GTR.
Ja.
Nichts anderes, mit einer normalen Lackierung. Also er war der Straßenwagen mit der Aerodynamik des
Rennwagens. Aber dann kam er irgendwann später...
300 Kilo Abtrieb, also das war nicht viel.
Ja.
Das machte das Auto auf der Autobahn sehr angenehm.
Ja, aber dann kam diese Langheck-Geschichte.
Der Langheck war... Das viel bessere Auto.
Leider optisch nicht so schön.
Aber der fuhr wie ein Gedicht. Der fuhr fast so schön wie der Formel 1 von 64, 65. Der fuhr wunderbar. Der war also für mich von der modernen her das beste Auto.
Okay.
Also fuhr richtig
gut. Und das hat
BMW weil es die nicht Entwicklung so brutal war. Also Sie müssen sich vorstellen, bei so einem Rennwagen wie dem BMW V12 LM, der rollt ja keinen Meter. Entweder fahren Sie mit der entsprechenden Geschwindigkeit, Vollgas, was immer, oder das Auto bremst. Wenn Sie vom Gas gehen bei 250 oder 300, dann bremst er mit 1G. Also mit das, was Sie mit Ihrem Straßenauto gerade bei einer Vollbremsung machen.
Ja.
Damit bremst er.
Er nur vom Gas geht.
Wir haben die Bremse nicht berührt. Also Bremse nicht berührt. Und das führt zu einem extrem aggressiven Auto. Der rollt nicht. Und der McLaren, der Langheck, der hatte 800 Kilo, während unser BMW V12 hatte 2500 Kilo Abtrieb.
Okay.
Also mehr als das doppelte Gewicht.
Wahnsinn.
Und das war ein vollkommen anderes Auto. Also der war nicht schön zu fahren. Aber ich kann mit dem gut zurecht. Ich kann mit dem gut zurecht. Also ich habe ihn aber auch nicht gerne gefahren. Den Langheck fuhr wunderbar. Der hatte eben 800 Kilo Abtrieb. Wow, ab 800 Kilo ist ganz schön. Das ist nicht ganz das Autogewicht, aber schön. Wir haben ja im Grunde, um es mal Ihnen zu verdeutlichen, Sie fahren die Le Mans gerade entlang. In drei Schikanen. Ja? Also in der neueren Zeit, drei Schikanen. So, Sie kommen mit 350 auf die Mulsanne-Kurve zu. Ist das Mulsanne, ne? Diese enge, diese helle Spitzkehre. Genau, Mulsanne. So, und da haben sie mit dem Kurzheck bei 150 Meter gebremst. Knapp. Und mit dem Langheck vielleicht bei 110, 120.
Wow. So. Aus gleichem Tempo.
Ja. Und der V12 LM, der fuhr nicht ganz so schnell. Er fuhr vielleicht 10 Kilometer langsamer oder 5 Kilometer langsamer. Es war nicht so ein Riesenunterschied, aber fuhr ein bisschen langsamer. Bei 50 Meter. Das kann man sich nicht vorstellen. Das glaubt das Hirn nicht. Wenn Sie mit 300 Kilometer bei 50, 60 Metern bremsen. Das glaubt man nicht. Das glaubt nicht, das geht. Man muss sich immer wieder sagen, das geht.
Das ist schrecklich.
Furchtbar. Und dann gibt es da Kurven, nicht in Le Mans nicht, aber es gibt an anderen Rennstrecken, gerade in Amerika, gab es Kurven, die waren so etwas rechtwinklig. Da fuhr man mit dem Auto mit 140, da würde man abfliegen und mit 180, 190 ging das.
Das ist ja, das hat man Sebastian Vettel jetzt beim Formel-1-Test, die ersten. Das muss man aber auch
in sein Hirn erst reinkriegen. Ja. Ja, also da muss man ein Gottvertrauen haben in die Technik, weil es geht gegen den Instinkt. Es geht gegen den Instinkt.
Ja.
Ja, aber 2000 war wie gesagt Schluss. Und da kam der Pischelsrieder an und sagte, das geht doch nicht, dass Sie nichts mehr mit Autos machen. Und ich sage, ich mache das, was ich kann. Im Grunde Bankgeschäft und ein bisschen Immobilien kann ich auch. Und dann sagte er, kann er nichts mehr mit Autos? Ich sage, Herr Pischelsrieder, Sie gehen jetzt zu Volkswagen, zu VW. Wenn Sie da, irgendeinen Aufsichtsrat brauchen oder sogar Aufsichtsratsvorsitz für Bentley oder eine Ihrer Marken, die was mit Sport, und dann mache ich das sehr gerne. So, ich dachte, weiß ich Bescheid, melde mich, wenn es soweit wäre. So, und dann habe ich 2 Jahre nichts gehört, und ich glaube, im 3. Jahr war es, also ich, genau, 2003, Anfang 2003 hat er angerufen und sagte, hören Sie, es ist nicht Bentley, es ist Bugatti, und wir brauchen auch keinen Aufsichtsrat, sondern einen, der es macht. Und Sie müssen auch sofort kommen. Haben Sie, der hat keinen gefunden. Bei VW, der es machen wollte.
Naja,
das war eine Lachnummer damals.
Einmal das. Ja. Und das sind natürlich die Leute, die vielleicht in Lohn und Brot stehen, die geben dann irgendeinen Job auf. Und vielleicht war das bei Ihnen eine komfortable Situation.
Ja, das war im Grunde, das wäre der logische Grund, warum ich auch so viel Hilfe bekam. Die haben innerhalb des VW-Konzerns, wo es ja hervorragende Leute ohne Ende gibt, keinen gefunden, der das machen wollte. Ich habe zum Beispiel Emanuele Pirro angerufen, der Audi-Werksfahrer war, ein persönlicher Freund von mir, mit dem bin ich auch bei Lunga und sonstige Sachen gemeinsam gefahren. Also, ich habe gesagt, pass mal auf, du, ich mache das jetzt, und du musst hier unbedingt die ganzen Testfahrten machen, außerdem wirst du hier Sales-Direktor. Das sagst du, Thomas, das würde ich vielleicht für Lamborghini machen, aber Bugatti, das geht nicht. Da riskiere ich meine Position und meine Karriere. Das kann ich nicht machen. Ja, auch sage ich, okay. Ja, war so.
Ja. Ja. Aber dann haben Sie es trotzdem gemacht. Also Sie haben
ja, ich hatte ja im Grunde, ich sag mal, das war klassische Bankiersentscheidung. Das Kind lag ja bereits im Brunnen.
Genau, 2003 sind Sie dazu gekommen.
2003, ne? Da lag das Kind im Brunnen, ja. Und das war eigentlich das Auto, ich hatte das vorher gefahren und war so nicht da, das, was man sich vorstellte. Aber der Pischelsrieder hat gleich gesagt, sie kriegen einen neuen technischen Direktor und der ist gut. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, der war sehr gut. Der Wolfgang Schreiber, der das dann machte, der hatte das Doppelkokosnussgetriebe auf eigene Faust im Keller entwickelt und der war der richtige Mann. Der wäre auch der richtige Mann gewesen, im VW-Konzern dieses Billigauto zu bauen. Der war ein Der konnte sehr querdenken, der Wolfgang Schreiber, der konnte sehr extrem querdenken und der war einfach für solche Aufgaben war der hochgeeignet. Also der war auf jeden Fall prima und das zusammen, das klappte dann.
Okay.
Das war ja hat halt die auch noch richtig gedauert. Ne?
Eben. Ich weiß, dass Bugatti anfänglich an einem 18-Zylinder gearbeitet hat, zum Dreifach-Sechszylinder.
Ja, der hatte, das gab es noch als Zeichnung. Ich habe das aber nie als Modell gesehen.
Achso, okay. Aber das war schon durch, als Sie
kamen, da waren Sie schon bei 16-Zylinder. Der Motor, der lief ja. Der hatte damals noch nicht die PS und wir fuhren auch noch nicht, wie gesagt, die erforderlichen 400 Stundenkilometer, nicht mal annähernd, für glaube ich 380, irgend sowas. Man muss wissen, bei der Geschwindigkeit brauchen Sie für einen Kilometer mehr 8 PS.
Das nimmt im Quadrat zu. Ne?
Also ungefähr 8 PS war das bei uns. Ja, und dann wusste man, wenn da also 10 PS fehlen, sind das 80, 10 Kilometer Geschwindigkeit fehlen, sind das 80 PS. Und die Aerodynamik, die hat dann, also hat immer was gemacht.
Kühlen muss man.
Ich hatte schwierige Leute bei Bugatti, weil überall Leute hingelobt worden sind. Bugatti war eine Sache, wo es sehr viel Geld gab, sehr viel große Budgets gab. Insofern hatten da jede Menge Leute, bei VW wird ja keiner entlassen, andere Leute hingelobt. Und ich weiß noch, ich hatte Glück, einfach mal. Ganz viel Glück. Ich hatte Glück, dass als erstes hatte ich mich in Wolfsburg so den wichtigen Leuten, die da irgendwie in der Technik waren, vorgestellt, damit die überhaupt mal wissen, dass da ein gewisser Wechsel ist. Denn der Jogi Neumann, der das da früher machte, der war in der Berühmtheit. Der war der Vater des TDI-Motors. Mhm. Also der war als Techniker herausragend. So, aber hier war es ein ganz anderes Auto und eine ganz andere Aufgabe. Also auf jeden Fall, als wir das übernehmen, gab es weder besonders viele Verkäufe, gar nichts eigentlich. Und es gab auch nichts. Die Technik war auch nicht da, wo sie sein sollte. Also meine erste Amtshandlung, mich vorzustellen, war bei Herrn Neubauer. Neubauer, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig. Neubauer war der Name. Der war der Werksleiter von VW in Wolfsburg. Und da bin ich hingefahren, habe mich angemeldet, bin hingegangen. Und dann sagt er, sagen Sie mal, Herr Pscher, was machen Sie denn hier? Ich denke, Sie machen Bugatti. Was machen Sie denn bei mir? Ja, sag ich ganz einfach. Wenn es gut bei Ihnen läuft, ja, war es der Vorstand. Und wenn es schlecht bei Ihnen läuft, dann sind Sie es. Das wollte ich doch mal, mal uns doch mal kennenlernen. Ja? Jetzt haben Sie in 10 Sekunden meinen Job beschrieben. Und dann lachte der so, wir haben eine Stunde geredet und er sagte, ich weiß, wie es bei Ihnen geht. Ich schicke Ihnen 2 gute Leute. Hm. Ich habe gar nicht gefragt. Der sagte, ich schicke Ihnen 2 gute Leute. Das war der Anfang. Und dann war es so, dass der VW-Konzern 2003 lief auch irgendwie nicht so gut. Da gab es also verschiedene Sparprogramme. Und eins dieses Sparprogramme war also, dass die Brasilien und sonstigen Auslandsreisen des Gesamtbetriebsrats ausfielen.
Ja, da gab es doch auch irgendwie.
Genau. Na, egal. Und da haben die überlegt, was machen wir denn stattdessen? Und dann haben die gesagt, ja, dann machen wir Bugatti. Also kamen die also alle an. 3 Tage. 3 Tage ist viel. 3 Tage. Ja, 3 Tage. Also gibt es natürlich obligates Essen da. Also auf jeden Fall am nächsten Tag war große Grillstunde. So, also Grillstunde, wurden alle Fragen gestellt und haben sie gesagt, wann ich denn Geld verdienen wollte, sage ich nie. Das ist, was sie sagen. Sie sind doch hier die Fachleute, nicht ich. Ja. Wir haben einen eigenen Motor für eine Baureihe von 300 Autos. Mhm. Wir haben ein eigenes Getriebe, was Stückpreis 15.000 Euro gekostet, fürs Werk zu kaufen, aber für uns entwickelt wurde. Und die Entwicklungskosten sind bei Ihnen in der ganzen Rechnung mit drin. Mhm. Wie soll das gehen, wenn Sie mir das mal erklären können? Ich kann Ihnen das nicht erklären. Das geht nicht. Also nur gesagt. Gut. Also so ging das weiter. Und dann am 3. Tag, bei dem Abendessen, hat Herr Volkert die Abschiedsrede gehalten. Er war der Gesamtbetriebsratschef. Und Herr Harz war natürlich beim Essen auch dabei, der übrigens ein unglaublich kluger, amüsanter, fabelhafter Mann war. So, und Herr Volkert sagte folgenden Satz. Er sagte, Herr Pscher, wir haben uns hier alles umgesehen, wir haben mit Ihnen gesprochen, mit Ihren Leuten gesprochen, mit alles gesprochen. Wir haben das also sehr genau gesehen. Und wir haben uns hier beraten und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir Ihnen helfen. Und Sie können sich an jeden von uns wenden und ich verspreche Ihnen persönlich, dass wir unser Äußerstes tun, damit das gut laufen wird. Das war die Karte zum Gewinn.
Glauben Sie, dass das Ihre Ehrlichkeit war? Dass Sie dann nicht das Blaue vom Himmel versprochen haben, sondern Sie gesagt haben, dass...
Ich habe gesagt, wie es war. Ja. Was soll ich Sie denn anlügen? Ja, das ist doch Quatsch.
Ja, ja,
ja. Ja. Also ich hatte, der Osterloh war seitdem, also immer auf meiner Seite, ja, immer. Der war ja schon damals auch schon da. Und daher arbeitete der Sohn auch bei uns, vom Osterloh. Und danach, die haben jeden ausgetauscht, der ausgetauscht werden musste, ganz leise.
Mit wie vielen Leuten haben Sie Bugatti gemacht?
160.
Das glaubt man auch nicht. Ne?
160 plus die Entwicklung noch in Wolfsburg. Also es war wirklich, die haben wirklich geholfen, ja, leise geholfen. Dass ich vom Betriebsrat die meiste Unterstützung kriegte, hätte ich mir ja nicht vorstellen können. Das
stimmt, gerade für solche Luxusprojekte.
Ja, eigentlich, ne? Aber das war so. Die waren auch, letztendlich sind die auch autoaffin gewesen. Hm. Die hatten auch Spaß an dem Projekt und dass das gut war, alle. Ich weiß noch, als ich nachher ging, also ich ging ja, als das dann war es schon politisch, ja.
2007, ne?
Ja, ich bin 7 ja. gegangen. 7 und zwar war folgende Situation, der Pischitzrieder, der Wendelin Wiedeking, der war, sprach ja schon von Sandkastenspielen von Herrn Pirch da mit Bugatti und dann sagte der gute Päffgen, Bentley-Chef, früher Audi-Chef, Herr Pscher, das wird eine Hängepartie für Sie. Sag ich, ja, es ist Zeit, dass ich gehe.
Das ist immer so, dass man dann zerrieben wird, ne? Zwischen ja,
die Politik. Das war, hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Ich hatte auch nichts mehr mit dem Produkt zu tun. Und das hat ja auch dann ewig gedauert, bis was entschieden wurde. Da hat der Päffgen beides gemacht. Und der Päffgen ist ja auch nicht so wahnsinnig nett behandelt worden. Also das muss man auch sagen.
Haben Sie den Ferdinand Pirch in dem Zusammenhang?
Ich habe mit dem Pirch immer ein ausgezeichnetes Verhältnis gehabt, was nicht überrascht, weil Wenn der Piech merkt, dass man der Sache wegen gekommen ist und aus Spaß gekommen ist und da auch einen guten Job macht, dann hatte man dessen Unterstützung. Ich hatte dessen Unterstützung vollumfänglich. Als ich damals gegangen bin, hatte der gleich gesagt, da hat der Winterkorn einen Fehler gemacht. Sofort. Ja. Also der Pirschitz-Rieder, ich war ja auch der Einzige, der da bei seinem Geburtstag eingeladen war.
Der was, der?
Bei seinem 75. Geburtstag. War er also, 75 oder was? Ja,
ja, bisschen, ja klar.
Sonst war da keiner. Ja.
Am wenigsten ja, die eigene Familie
wahrscheinlich. Die eigene Familie war auch sehr sparsam da vertreten. Ja, ja.
Okay. Und also als Sie da 2003 gekommen sind, also da war ja eigentlich, das war ja eine komplette Baustelle. Ne? Das Auto war nicht fertig, das Auto war unverkäuflich. Oder es, ja, war,
es war
nicht
so es verkauft. War Auto war nicht fertig. Es gab, wie Herr Schreiber mir vorrechnete, 600 Kollisionen im Package. Also das sich vorstellen, das Package ist das gesamte Funktionsgebilde Automobil und Kollision im Package, das heißt, dass verschiedene Komponenten miteinander nicht arbeiten können. Aus warum auch immer. Weil sie zu heiß werden, zu kalt werden, nicht dann kein Platz ist, warum auch immer. Also jede Sache, die nicht richtig ist, ist eine Kollision im Package.
Also haben Sie ungefähr so den BER erlebt als Auto? Sozusagen.
Ja, also deshalb haben wir ja das 2 Jahre rückgestellt und nach einem Jahr waren wir eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, man könnte das Auto jetzt verkaufen. Und dann sagt der Schreiber mir, das geht aber nicht durch die Konzernprüfung hier durch.
Weil das von der Qualität oder von...
Ja, das ist einfach, ja, das ist nochmal ganz anders.
Okay.
Also da gibt es ja sowas wie den Tokyo City Test und solche Sachen. 24 Stunden in der Hitze, im Stau. Muss das Auto auch können. Und das bei unserem Auto. Wir hatten ja, als ich anfing, hatte das Auto richtig einen Kofferraum. Als ich aufhörte, waren diese Kofferraum geschmolzen auf den Platz für so eine Brieftäschchen, aber keinen festen Koffer. Das war also erst.
Der Rest war ein Kühler, ne?
Der Rest war ein
Kühler. Also das Auto, wenn man.
Wir haben 100 Liter Flüssigkeiten in dem Auto.
Ja, das, wenn man die Werte liest, ja, ist das ja ein einziges Rekordauto.
Ne? Ja, und war eine einzige Flüssigkeitsansammlung.
Ja. Sind Sie die Zwischenschritte auch immer Probe gefahren?
Also
immer
gerannt? 1000 Kilometer gefahren mit dem Auto.
Immer wieder?
Immer wieder. Und immer wieder. Wie es besser ist, immer wieder gefahren. Aber die Hauptleistung war gar keine Frage, hat der Schreiber gemacht, der Dr. Schreiber gemacht. Also der war da schon, die technische Leistung, die war schon hervorragend, gar keine Frage.
Und vom Lastenheft her, was sollte Bugatti damals sein? Sollte es ein sportliches Auto sein oder ein luxuriöses Auto?
Der Piech wollte ein Auto haben, was so außergewöhnlich ist, dass Toyota ihn mit VW nicht übertrumpfen konnte. Das war, glaube ich, der Hintergrund.
Ja.
Das war eigentlich der hat gesagt, dessen Albtraum, jeder hat ja seinen Albtraum. Piechs Albtraum damals war, dass jemand anders das bauen könnte. Vor allem, dass Toyota das bauen könnte. Wenn es Ferrari gewesen wäre, hätte ihn wahrscheinlich nicht gestört. Aber wenn das Toyota gewesen wäre, dann wäre wirklich also furchtbar. Das also wollte er gar nicht. Und insofern hat er einfach Vorgaben gemacht. Er dachte ja auch, ich hätte auch 1000 Kilowatt sagen können.
Das ist einfach.
Ja. Und es war schon schwer genug. Und dann das Nächste, was schwierig an dem Auto war, ist, dass das Design, was ja wirklich sehr gut war, Barkus war noch, das war fast das letzte Auto von Barkus, der hochbegabter Mann war und die wirklich eine wunderbare, klare, reduzierte Formensprache ja für VW entwickelt hatte, dass der eigentlich ein Auto gemacht hatte ohne Luftauslässe.
Das ist ja das Wichtigste beim Bugatti, ne? Bei 1000 PS.
Ja, also wenn Sie sich den Chiron angucken, dann sehen Sie, dass da einfach ist ja nichts anderes wie im Grunde ist das ein erweitertes Facelift aus meiner Sicht. Die Türen sind die gleichen. Und also, aber die haben natürlich eins gemacht, die haben karosserietechnisch gesehen die ganzen Öffnungen hergestellt, um die Wärme abzuleiten. Die hatten wir ja nicht. Wir mussten das Auto so bauen, wie es war. Und das war eine zusätzliche Erschwernis.
Also als 100 Kunden feststanden?
Nee, wir hatten fast das Auto. Also ich bin nicht gegangen wegen der 100 Kunden oder sonst was. Ich ging, war schon weitgehend die Sache durchverkauft. Also das war schon, also auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ich weiß ja nicht genau, bei welcher Stückzahl sie waren. Aber das lief. Wir hatten eine sehr ordentliche Händlerstruktur. dann, die auch alle sehr gut funktionierten hier in Köln. In Deutschland ist das hier in Düsseldorf die Schulz-Gruppe mit Bentley. Und die machen eben auch Bugatti und machen das sehr, sehr gut bis zum heutigen Tag. Sehr, sehr gut. Und dann hatten wir in Kalifornien hatten wir einen Betrieb, Tom O'Gara, der Konzern wollte ihn eigentlich nicht, sondern weil die hatten einen Rosneck in Pasadena, der auch Audi-Händler war und Lamborghini-Händler war, und also der sollte das machen. Und dann habe ich mit Tom O'Gara gesprochen, war der Meinung, das sollte eigentlich Tom O'Gara machen. Und zwar hat er mich mit einem einzigen Argument überzeugt. Er sagte, fragen Sie doch mal Ihre Kollegen bei Rolls-Royce, wer hier die meisten Autos verkauft. Das sind nämlich wir, sagte er. Wir haben im letzten Jahr, hat er ganz bescheiden, freundlich, so ruhig gesagt, 10% deren Produktion verkauft. Daraufhin hatte der einen Vertrag von mir. Und dann hatten wir beide einen Vertrag, also beide hatten einen Vertrag, Rosneck, ja, in Pasadena und der Tom O'Gara in Beverly Hills. Kleines Ding, kleiner Shop. Nicht sehr groß. Was hat er verkauft? 10% unserer Produktion.
Tatsächlich.
Hat er. In Japan hat nicht ein einziges Auto verkauft.
Ich habe ein Interview gelesen, wo Sie sagen, dass Sie natürlich auch durch viele Kontakte Autos verkauft haben.
Ja, ich habe ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, aber ich würde mal schätzen, rund 20 Autos habe ich bestimmt verkauft, persönlich.
Okay,
das ist das, was man so kann. Ja. Also ich sage mal, das, was auch David Clark vielleicht geschafft hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der verkauft hat, aber der hat ja auch mir ein Auto verkauft. Also der war einfach sehr eloquent, der war gar kein Verkäufer, der machte, der handelte mit alten Autos und war ein sehr geschliffener Engländer. Und hat das gut gemacht. Aber irgendwann hören die eigenen Kontakte einfach auf.
Hm. Was hat der Bugatti damals gekostet?
Der kostete so 1 Million plus Steuer. Und dann irgendwann, der Supersport war ja schon deutlich teurer. Und heute nehmen sie für das Auto 3,5. Und jetzt langsam ist es so, dass sie tatsächlich dann durch die Einzelautos, die sie so bauen, das war ja schon damals unser Plan, dass wir sowas machen, wie Ferrari es auch macht.
Diese ganzen Bespoke-Sondersäge.
Dass man so auch Einzelautos baut, weil der VW-Konzern konnte das ja. Die haben ja im Versuchsbau, bauen die jedes Jahr 1000 Prototypen.
1000. Jeden Tag drei jedes, Autos?
Nein. Ja, im Jahr sind es 1000.
Das ist unglaublich.
1000 Autos im Versuchsbau. Das sind alles handgebaute Autos. Ja. Jeder Prototyp muss ja, bevor sie irgendeine Sache mal einmal laufen, einmal machen, einmal, das wird im Versuchsbau gemacht. So, und das heißt, im Grunde war die Versuchung groß, das alles im Versuchsbau bauen zu lassen. Das hätte ich auch getan, wenn nicht die Preise des Versuchsbaus so hoch waren, dass sie das sich auch als reiche Firma nicht leisten konnten. Das ging einfach nicht. Also mussten wir es irgendwie anders machen. Aber der Versuchsbau kann natürlich solche Einzelbauten hervorragend.
Sie haben das in Molsheim mit aufgebaut,
ja.
Ne?
Ja, also Stück für Stück. Es gab also Molsheim gab es schon, aber da wurde ja noch nichts gebaut. Also der Durchbruch war für mich nach dieser Sache mit Osterloh und Volkert und dem Gewerkschaftsauftritt in Molsheim, dass ich einen neuen Technikchef da bekam. Und zwar war das der langjährige Leiter des VW-Werks in Mexiko. Der war 64 und wollte nach Hause. Und dann war natürlich noch mal so 2-3 Jahre Molsheim. Gutes Essen. Die Ehefrau fand das auch ganz toll. Da kam der. Das war das Ende meiner Probleme da.
Okay.
Der war ja auch, genau wie der James Robinson bei McLaren, 10-mal überqualifiziert.
Ja, aber manchmal ist das so. Ne? Also da sieht man, was so gute aber Leute in Schlüsselpositionen.
Ja, es passte. Es passte. Der war 64, hat da, ich weiß nicht, wie viele Jahre VW in Mexiko sehr, sehr gut gemacht. Und der wollte das auch gerne machen. Es war schön für den und für mich war es super. Und wir haben ganz prima zusammengearbeitet. Das ging wunderbar.
Ja. Wenn zu Ihrer Zeit als Direktor von Bugatti ein Thomas Pscher gekommen wäre und gesagt hätte, Freund, ich will damit Rennen fahren. Was hätten Sie denn gesagt? Gegangen. Warum nicht?
2 Tonnen.
Hätte man auch nicht so weit runterstrippen können?
Ja, über McLaren schon nichts mehr zu strippen. Ja. Geht nicht. Auto ist nicht für die Rennstrecke gedacht.
Hat manchmal Ihr Rennfahrerherz geblutet?
Es gab auch keine Kunden aus dieser Richtung.
Also es ist tatsächlich auch heute
der
nicht...
Der Durchschnittskunde, der da auftauchte, war über 60. So, und kam meistens mit Kindern und Enkelkindern schon. Und Ehefrau. So, und wenn man die dann da empfing, war ja immer eine nette Geschichte, waren auch ganz fabelhafte, unterschiedliche Leute als Kunden da. Und die kamen dann an. Und für mich war es immer das gleiche Prozedere. Mann plus möglichst Söhne ab in die Fabrik, ja. Und dann die Ehefrau abgesondert ins Auto. Und dann war es so, Sie müssen ja überlegen, wer sagt bei einer solchen Entscheidung nein? Die Ehefrau.
Die Frau, ne?
Ja, die sagt dann plötzlich so einen Satz wie, ach, weißt du, Liebling, das brauchen wir nicht. So was, ja? So ein Satz, der so harmlos da klingt, der eigentlich das Todesurteil ist für den Abschluss. Also das ging gar nicht. Und aus diesem Grunde habe ich, also war immer das Gleiche, erstmal die Ehefrau. Ehefrau ins Auto reinbekommen und dann gingen die natürlich sofort zur Beifahrerseite. Ich sage, nein, ich fahre keinen Meter, Sie fahren.
Echt? Sie haben die Frauen da reingesetzt, damit die immer das Ding testen können?
So, also ich habe gesagt, Sie fahren, ich fahre keinen Meter. Das kann ich nicht. Ich sage, Sie können das, garantiere ich Ihnen. Das garantiere ich Ihnen, dass Sie das können. Dann fuhren die Autobahn, auf jeden Fall 100 Kilometer, ja, dann kamen die zurück, das Veto war weg. Immer. Keine einzige erlebt, die anschließend gesagt hat, brauchen wir nicht.
Das gibt's ja gar nicht.
Hat keine gesagt, das musst du jetzt kaufen. Das sagen die natürlich auch nicht. Aber die sagen nichts mehr.
Okay. Haben Sie mal Angst gehabt auf Beifahrersitz?
Nee, wie bei den Frauen. Es gab schon ein oder zwei Probefahrten, die waren einfach falsch. Wo ich auch eingeschritten bin, Schluss jetzt. Dann ja, gibt's auch.
Weil sie es ein bisschen übertrieben haben.
Ja, einfach falsch. Also es ist einfach, es gibt keinen Grund, irgendwie andere Leute oder sich selber zu gefährden. Aber bei den Ehefrauen habe ich das nie ein einziges Mal erlebt. Die waren aber auch, es gab Kunden, die fuhren langsamer als die durchschnittliche Ehefrau, die ich da am Steuer hatte. Gab's auch.
Gab's okay, auch. Also, Supersportwagen verkauft man über die Frauen, das haben wir jetzt verstanden. Ist das auch in arabischen Ländern so
wahrscheinlich? Nee, in arabischen Ländern war das natürlich nicht so, weil die arabischen Frauen ja auch schon gar nicht mitkamen.
Eben,
die kamen nicht mit. Also bei den arabischen Potentaten, da gab es so 3, 4. Der netteste war sicherlich der Kronprinz von Bahrain, weil der auch eine so wahnsinnige Beziehung zu Autos hat und mit einem wahnsinnigen Enthusiasmus versehen, das alles begleitet hat. Und da gab es auch andere, die haben einfach Boeing 747 geschickt zum Abholen. Gab es alles. Gab alles.
Unglaublich. Also das ist wahrscheinlich die Marke mit den interessantesten Kunden, oder?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass wenn ich so Porsche oder Ferrari, die haben eine viel größere Diversität gehabt, als ich das hatte. Also wir hatten sicherlich sehr spannende Leute, aber es war eigentlich, die Gruppierung war eher homogen.
Neureichen. Das haben sie wahrscheinlich gar nicht gehabt, oder?
Also Neureichen, die kaufen sich irgendwas, was mehr Eindruck macht, irgendwie. Also bei Bugatti und McLaren und solchen Marken war das nicht so der Fall. Aber es war einfach oft ganz gediegene Leute im etwas höheren Alter, die da eigentlich ansonsten, ich sag mal, ein Bentley hätten gekauft. Also der fuhr ja auch wie ein besserer Bentley.
Nur mit mehr Leistung.
Ja, mit viel mehr Leistung. Und natürlich besser, auch sehr guten Bremsen. Also es war schon ringsum gutes Auto. Am Schluss war es, aber es war ein Konzernprodukt des VW-Konzerns. Also es hatte auch eben alle Anforderungen erfüllt, die der Konzern so hat. Und die sind hoch.
Ja. Es gibt so unglaubliche Zahlen, was der durchschnittliche Bugatti-Käufer in der Garage stehen hat.
Ja, das stimmt nicht.
Stimmt nicht? Nein. Dieses zwei
Jahre. Also wenn Sie es, ja, meine ich, Ralph Lauren kam auch mit der ganzen Familie und kaufte so ein Auto. Und das sind keine Verkäufe, die ich mir selber zurechne. Der hat sich einfach angemeldet, ja, und er hat gesagt, komm jetzt. Und da war klar, mach man selber. Und der kam auch mit der Frau, die fuhr auch. Ja. Die fuhr auch. So, und dann hat er das Auto gekauft. Der hat natürlich eine Riesensammlung. Wenn Sie den in die Statistik reinnehmen, dann haben Sie eine verfälschte Situation.
Ja.
Also
und dann noch Jay Leno und dann hat man es.
Ja, Jay Leno hat ja das Auto, glaube ich, nicht gekauft. Wer hat, mit dem bin ich mindestens 3 Stunden in Amerika zusammen gefahren und wir hatten einen schönen Tag zusammen, aber gekauft hat er nicht. Das war, nehme ich mir heute bis heute übel, dass das nicht gelungen ist. Wer hat es nicht gekauft? War ihm zu teuer. Oder hat er gesagt, weiß ich. Er ist ein riesen Enthusiast, klar, und ein toller Typ. Also wenn Sie den ausstiegen sehen, da egal wo der hinkommt, und es bildet sich ein Kreis um den rum. Aber es ist eben anders wie in Deutschland, die Leute kommen nicht näher als, ich sag mal, 5-6 Meter.
Bei Jalen?
Bei all diesen Celebrities. Ist in Amerika gibt es irgendwo das Gefühl, dass man da ein bisschen mehr Distanz hält. Also dieses Kumpelhafte, was wir schnell haben, haben die nicht.
Okay, interessant, weil ich dachte gerade, weil da so eine extreme Yellow Press Kultur ist, wo die Fotografen kommen wahrscheinlich näher
ran. Ja, die ganz anders. Der Fotografen ist ja Profi, ist Fotos. Ja. Aber diese Leute, die so einfach, oder der hat, ist ihnen zu ihm gegangen und was immer, aber der an sich geht die Konversation über so mindestens also über 2-3 Meter Entfernung.
Okay.
Das, ich habe ihn gefragt, was das ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihn das nicht stört, weil egal, wo man mit ihm sagt, wieso, ich habe mein ganzes Vermögen den Leuten zu verdanken, wieso soll mich das stören?
Ja, das sind die Amerikaner. Die haben da irgendwie eine andere Einstellung. Das ist gerade Filmstars.
Er sagt, die haben mir doch alles ermöglicht.
Ja, genau.
Die Leute.
Genau.
All das, was ich hier mache. Also, das ist schon ein beeindruckender Typ. Aber gekauft hat der nicht. Also, weiß ich noch.
Frechheit. Wer war sonst so der beeindruckendste? Oder
Tom Sportler? Perkins. Gab Tom Perkins, war Lichtgestalt, nicht? Wasserstein Perella. Also, der war so ein Typ wie wie der Warren Buffett. Also es war, der kaufte mit über weit über 80, war 85, 86 so ein Auto. Also war schon. Das war für mich also auf jeden Fall besonders. Und der hat auch dieses Boot gebaut, diese, wie hieß sie? Maltese Falcon mit 3-Master Technik, die noch keiner gebaut hatte. Hat er in Auftrag gegeben. Also alles Cost Plus. Ohne Garantie. Alles ein Risiko.
Tja.
Gab es so Leute, die sowas machen.
Gibt es verrückte Leute.
So, also der war da und also ja.
So, und jetzt gibt es noch einen Job, den Sie noch machen würden? In der Autoindustrie gerne? Oder nein. Wo Sie?
Nein, ich bin jetzt zu alt. Also mal ganz ehrlich, Also ich habe viel Spaß gehabt da. Ich habe immer noch viel Spaß am Autofahren. Und gucke auch immer noch, aber Rennen fahren hätte ich schon längst keine Lust mehr gehabt. Und ich ist auch ab einem Moment, ich hatte beim Segeln noch einen ziemlich schweren Unfall, richtiger Bruch des Rückgrats. Oh, und da bin ich, richtiger Rückgratbruch, also nicht Dornfortsatz, sondern richtig Stauchbruch des Rückgrats. So, da war die Frage, ob das wieder wird. Und der Arzt sagte mir, nachdem es geheilt war, sie hatten 3% Chancen.
Also auch wieder fast eine Querschnittslähmung dann, oder?
Das war, ich sag mal so, Querschnittslähmung hatte ich ja nicht nach dem Unfall. Das ist das Erste, was man als Rennfahrer macht, ist, man guckt noch, ob das alles geht.
Ja.
Und dann bleibt man liegen. Das war auch hier an der Sache die gute Situation, dass ich mich nicht bewegt habe. Und dann war klar, das Rückgrat war gebrochen. Und die nächste Problematik ist normalerweise, dass ein gebrochenes Rückgrat passiert Folgendes, dass dieses Bandscheibenmaterial läuft in die Wunde rein. Und dann verknöchert das nicht mehr. Mhm. Man kriegt dann also ein instabiles Rückgrat. Und ich hatte mich erkundigt und einer der Chirurgen, die ich in der Kölner Uniklinik gut kannte, Professor Hausch, sagte, wenn es mein Rückgrat wäre, ich würde es nicht operieren lassen. Ich bin ja Operateur, sagte er. Der Operateur kann nicht garantieren, dass du nicht Einblutungen bekommst, die ewig auf den Nerv drücken werden. Dann hast du nur noch Schmerzen dein ganzes Leben. Das willst du nicht haben. Und ich habe es nicht operieren lassen. Ich hätte tatsächlich mein Leben dann mit einem Korsett verbracht. Da darf ich keine falsche Bewegung machen. Aber das geht, das Korsett selber ist sicher. Also geht von hier bis zur Hüfte, durch die Klarkräfte runtergeleitet. Und ich hatte das ja für ein Jahr. Also insofern, das ging ganz gut. Und dass das wieder zusammenwächst, wie gesagt, der Arzt sagt, normalerweise passiert das nicht. Überhaupt normalerweise war es natürlich so, dass dieser Unfall, ich bin ja praktisch mit dem Kopf gegen die Wand geflogen. Und unter Deck, ich habe also gar nichts mitgekriegt. Weil wenn man den Aufprall hört, dann fliegt man schon. Man hat keine Zeit, die Hände vor.
Ach, das Schiff ist irgendwo
Auf, mit dem Kiel auf von Stein gefahren, auf von Felsen gefahren. Und dann im Moment steht das.
Ja.
Das heißt, man fliegt. Und ich war an einem einzigen Punkt in dem Schiff unter Deck, wo man so geradeaus 4 Meter fliegen konnte. Okay. Also wenn ich in der Dusche gestanden hätte, wäre gar nichts passiert. Oder am Sitz am Sofa gesessen hätte, mit Kopf in die richtige Richtung, wäre gar nichts passiert. Und so war es eben so, Kopf gegen die Wand, richtig gegen die Wand. Und ich, normalerweise bricht ja dann die Halswirbelsäule. Und durch den Motorsport war eben die Muskulatur immer noch so, dass die nicht gebrochen ist, stattdessen ist die Brustwirbelsäule gebrochen. Und da sagte der Arzt, das geht eigentlich gar nicht, weil die Halswirbelsäule hat ja nur ein Viertel, ist, ne? Ja, die hat ein Viertel der Stärke der Brustwirbelsäule. Hm. Aber die ist gebrochen, die Brustwirbelsäule ist gebrochen. Und ja, dann war, nach einem Jahr war klar, das halt. Und dann habe ich auch nicht wieder mit dem Motorsport angefangen.
Viel Glück gehabt, da muss man es auch nicht herausfordern.
Da muss man nicht herausfordern. Das war einfach, da muss man auch nichts mehr rausfahren. Das war echt Schluss. Das war 2007, war der Unfall. Da habe ich gesagt, jetzt Schluss. Jetzt einfach Schluss. Ja. Seitdem, ich habe auch das Risiko sonst wo ein bisschen eingeschränkt.
Was ist Ihr wichtigster Pokal? Wenn ich mich um, wie viele Pokale stehen hier um uns?
Weiß ich nicht. Ich habe nicht gezählt. Es ist auch viel Blech. Also das muss man ganz sehen. Das ist nicht. Aber die wichtigsten Rennen für mich persönlich war das große Sportwagenrennen in Monza. 1000 Kilometer beziehungsweise das 4-Stunden-Rennen. Mhm. Zweimal bin ich das als 4-Stunden-Rennen gefahren und zweimal als 1000 Kilometer. Das viermal hintereinander zu gewinnen. Weil das gab auch, erstmal gab es in Monza das Goldene Buch. Wenn man aus dem historischen Motorsport kam, wusste man, was das ist. Und da war immer das Sportwagenrennen und der Grand Prix war immer beschrieben und dann wusste der Sieger, wurde unterschrieb das. Und da stehe ich viermal drin. Da steht Nuvolari, Varzi, Caracciola. Jeder steht da drin, ja. Und da stehe ich viermal drin. Und dann habe ich gesagt, ich würde Ihnen, ich weiß nicht was geben, wenn ich eine Kopie davon haben dürfte. Haben Sie mir nicht gemacht.
Haben Sie nicht gemacht?
Nee, haben Sie nicht gemacht.
Ach, die sind so eigene Italiener.
Haben Sie nicht gemacht. Also ich habe gesagt, geht nicht. Gibt's, hat keiner. Und dann habe ich gesagt, wenn es keiner hat, ist auch gut. Aber es hat auf jeden Fall keiner. Und dann gab es das Buch über, von dem Zana über das 1000-Kilometer-Rennen. Da hat er auch gesagt, viermal ist Rekord. Viermal hat keiner hier gewonnen.
Okay, die Monza-Pokale, wie
gesagt. Das sind die Monza-Pokale, die großen.
Ah, okay, okay.
Ja, also. Gibt noch zwei woanders.
und der Vier-Pokal, haben Sie eben was Tolles zu erzählen?
Der Vier-Pokal war für den besten Privatier, der fährt. 97 in der Profi. Ja. Und den hat der Bernie Eccleston selber aus dem Boot gezaubert.
Sehr gut.
Ja, ja. War ich stolz.
Gibt es irgendeine besondere beeindruckende Persönlichkeit, die Sie in diesem ganzen Rennzirkus erlebt haben?
Ach, der war. Also erstmal fangen wir doch mal ganz ehrlich an mit Kalbfeld und Rosche.
Ja.
Beiden. Beide.
Ja.
Der Kalbfeld auch. Also der Kalbfeld und der Rosche, das war eben für mich, ich hätte vielleicht sogar, ja, der Hubert hat das so zweimal angedeutet, die Chance gehabt, bei Mercedes ein privates Auto zu bekommen. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann das dem Rosche dem Kalfe in die Hand tun. Kann ich nicht. Ja, aus Verbundenheit. Ich habe so viel Unterstützung hier gehabt. Das machst du nicht. Das ist egal, das machst du jetzt nicht. Wäre natürlich gut gewesen, weil ich wusste, wenn ich das gemacht hätte, wäre für 97 gewesen. Und die sind 97 nicht gefahren. So war es. 97 sind die nicht gefahren. Mit dem V12. Mhm. Und der V12 hätte da eine super Siegeschance gehabt. Der hatte ja die gleichen Vorteile, die wir mit dem BMW-Motor hatten. Das war ein völlig massenausgeglichener, nicht rüttelnder Motor. Ja.
Mit viel Drehmoment.
Vibration, bitte?
Viel Drehmoment.
Viel Drehmoment. Ja, vor allen Dingen auch diese Mangel an Vibrationen ist ja bei einem Rennauto ganz oft der Grund für den Ausfall. Wenn das irgendwie immer gleich auf der gleichen Frequenz vibriert. Das gibt irgendwelche kleinen Sachen, die sich losschütteln.
Ja.
Bei 24 Stunden. Das hatten die nicht. Weder der BMW-Motor noch der Mercedes.
Ja, okay.
Also das meinte der Mercedes, wäre schon ein Top-Auto 97 für Le Mans gewesen.
Das mit der CLK.
Und dann GTR, Bernd, ne, der CLK, als der 12-Zylinder, der erste praktisch, genau, den die hatten. Und dann mit Bernd Schneider,
ja,
ist ja ein sehr enger persönlicher Freund. Also Bernd Schneider und dann noch so ein Mercedes, vielleicht Klaus Ludwig. Wäre um den Siegchance, wäre absolute Siegchance gewesen.
Kommen wir zur letzten Frage.
Hm.
Vielleicht kennen Sie schon. Mal angenommen, es gibt nur noch, also der Sprit geht aus.
Der Sprit geht aus.
Wir werden zur Elektromobilität verdammt und jeder kriegt noch 50 Liter Sprit auf den Hof gerollt. Mhm. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es?
Also da würde ich nochmal das sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich noch einmal fahren müsste, könnte, sollte, dürfte.
Okay, angenommen, Sie hätten keine gesundheitlichen Einschränkungen.
Ja, das habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Also das ist ja alles verheilt. Ich könnte jederzeit alles wieder fahren. Aber ich würde natürlich nicht jetzt diese Hochanpress-Autos mit 6G fahren wollen. Nein, ich würde mit dem BRM Formel 1 von 64, 65 fahren.
Welche Strecke?
Spar. Es gibt noch zwei andere, die mir einfallen. Suzuka, auch wunderbar.
Ja. Die Lieblingsstrecke von Christian Danner hat er mir erzählt. Weil die so.
Ja, war fabelhaft. Ja. Das habe ich einfach, das haben wir eben weggelassen. Suzuka ist insofern für mich besonders, weil 95, als wir da die Meisterschaft gewonnen haben, war das das entscheidende Rennen. Wir kamen mit einem kleinen Vorsprung da an. Es waren 40 Grad Außentemperatur und 85% Luftfeuchtigkeit.
Ein Albtraum.
Und dann in dem Auto drin. Und die Teams, die sich da etwas besser darauf vorbereitet hatten, die hatten Kühlanzüge.
Diese mit diesem Wasser, was da durchläuft.
Was da durchlief. Ja. Und waren zu dritt. Und John und ich waren zu zweit. Und wir mussten irgendwie, GTC war also nahe hinter uns. Und die gewannen auch das Rennen. Und wir mussten einfach da punkten. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da im Auto sah, habe ich gesagt, der Kopf platzt. Das geht gar nicht. Und dann passierte ein Wunder aus meiner Sicht. Ich wusste nicht, warum das so ist, aber der Körper hatte sich zwischen dem ersten und zweiten Mal schon in gewisser Weise adaptiert. Als ich das zweite Mal im Auto saß, habe ich gedacht, geht ja jetzt. Und dann sind wir Zweiter geworden. Dank der überragenden Leistung von Herrn Nielsen, der das Auto, ich glaube, genau doppelt so lange gefahren ist wie ich. Ich bin, glaube ich, 2 Stunden gefahren, wer ist 4 Stunden gefahren? 6 Stunden durchdrehen. Ja, das war so. Aber ich war, der sagte, ich hätte nie gedacht, dass du diese zweite Stunde sagte, dass du das überhaupt schaffst, dass du das Heil nach Hause bringst. Und ich brach das am 4. oder 5. Platz zurück. Ich sagte, das reicht. Er sagte, als er einstieg, sagte er, Thomas, reicht. Morgen Zweiter.
Wahnsinn.
Da war er wirklich besonders.
Haben Sie noch einen Bugatti eigentlich?
Nein, ich hatte einen bestellt, den hat der Winterkorn übernommen. Ich hatte immer ein Auto bestellt, weil es gab immer einen Kunden, der sofort einen haben wollte. Mhm. Und das war dann immer mein Auto. Das war natürlich auch gutes Marketing. Ja? Also das war immer mein Auto. Und das stimmte auch, weil ich habe dann immer den Aufpreis auch an die Firma weitergeleitet. Also das war immer ganz, ganz korrekt gelaufen. Also ich hatte keinen Vorteil davon. Aber ich hatte immer ein Auto, sodass man den Kunden sagen könnte, sie kriegen mein Auto. Ja. Und dann war es doch so. Und den letzten, den hätte ich tatsächlich theoretisch behalten, den hat der Winterkorn genommen.
Den Winterkorn hat immer alles für sich genommen. Herr Dr. Pscher, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Hoffentlich war es nicht zu lang.
Ganz toll. Nein, eher zu kurz für meine Hörer. Aber
außerdem macht ja auch Spaß, wenn man nochmal über all das nachdenkt.
Ja,
toll. Das war eine schöne Zeit.
Vielen Dank.
War mein Leben, um es mal ganz klar zu sagen.
So, das war Dr. Thomas Pscher mit seinem ungewöhnlichen Weg durch die Autoszene und den fantastischen Fahrzeugen, die er bewegen durfte. Wie immer möchte ich euch auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, in dem ihr täglich ein neues Video anschauen könnt. Und wenn ihr schon am Computer sitzt, folgt mir am besten gleich noch auf Facebook, denn da gibt es auch noch regelmäßig etwas zu gewinnen. Mehr Infos auch unter www.alte-schule-podcast.de. Bleibt gesund und bis zum nächsten Donnerstag.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.